Markus Fiedler, Dirk Pohlmann, zwei Schwerhüter, wenn es darum geht, als Rechercheteam der Wikipedia zur Neutralität und zur Objektivität zu verhelfen. Vielen Dank fürs Kommen. Sie kommen gerade beide aus Hamburg und haben ein Lächeln auf dem Gesicht. Und dafür gibt es auch einen Grund, was nicht so oft der Fall ist, weil Recht haben, Recht bekommen, ist ja nicht dasselbe. Herr Pohlmann, fange ich bei Ihnen mal an. Was stimmt Sie so heiter bezüglich Wikipedia?
Naja, wir haben das Verfahren gewonnen in der Hauptsache. Es gab eine ganze Liste von Sachen, die uns EGRA per einstweilige Verfügung über die Pressekammer in Hamburg, die dafür bekannt ist, dass sie gerne gegen Journalisten entscheidet, weswegen ja auch, er ist ja aus München, wir Oldenburg und Berlin kommen, also das war kein Ort, an dem einer von uns was zu tun hat, wurde dezidiert diese Kammer gewählt und sie hat auch am Anfang so entschieden. Und sie hat jetzt aber ihr Urteil in der mündlichen Verhandlung, also die einstweilige Verfügung, bis auf einen einzigen Punkt zurückgenommen, was übrigens sehr ungewöhnlich ist.
Also ich darf kurz reingrätschen, Herr Felix, das Anonym, ist EGRA, ist Grünewald, das wollten Sie behaupten. Und er hat bewusst die Kammer in Hamburg gewählt, weil die Kammern unterscheiden sich in Deutschland so ein bisschen, wer da als Richter sitzt, weil er dachte, die schätzen das so ein, dass das abgeschmettert wird, dass sie nämlich sagen wollen, sie möchten den Mann mit Klarnamen benennen. Sie möchten ihn enttarnen und er hat sich in Hamburg größere Chancen ausgerechnet, aber die sind nicht aufgegangen.
Ja, das ist richtig, weil der Punkt ist, er argumentiert eben Anonymität und das kommt jetzt auch wieder. In anderen Veröffentlichungen wird dann gesagt, ja, wenn wir de-anonymisiert werden, dann werden wir bedroht zum Beispiel. Ja? Die Sache ist aber, das ist kein direkter Zusammenhang in Wirklichkeit, denn man könnte es zum Beispiel so einrichten, wenn die Autoren in der ersten Moment nicht mit Klarnamen drin sind, was ich trotzdem vorschlagen würde, wer etwas macht in dieser Form, sollte mit seinem Namen dafür stehen, dann wäre die Minimumforderung an Wikipedia, wenn jemand sich beschwert, dass man dann den Klarnamen erfahren kann. Mhm. Also nicht als Bedrohte, sondern da bin ich auch mit Namen bekannt, wer ich bin. Und ich werde meinetwegen beleidigt, was der Fall ist, zum Beispiel bei Jos Fritz, ja, oder Karl V. Also das sind Personen, die mich justiziabel beleidigt haben, aber ich komme an die nicht ran. Der einzige Punkt, den man hat als jemand, der bearbeitet wird, ist zu versuchen, die Namen durch externe Recherchen rauszukriegen. Man hat also keinen
juristischen Weg. Das kann ja bei einem Lexikon nicht sein, wo man davon ausgeht, dass dort keine Meinung publiziert wird, sondern einfach nur Fakten.
Wikipedia ist ein vollkommen vergurktes Konstrukt in dieser Hinsicht, weil es ist einmal die fünfmeist oder siebtmeist, je nachdem, wo man nachguckt, genutzte Webseite der Welt. Es ist ein Monopol mittlerweile weltweit. Das einzige Lexikon, in dem gearbeitet wird, das auch definitorisch ist für, wenn man zum Beispiel eine Person nachguckt. Das heißt, wenn ich ein Interview mit jemandem mache, gucke ich vorher in Wikipedia nach, wer das ist. Und wenn das entsprechend bearbeitet ist, dann überlegt man sich, ob man mit so einer Person ein Interview macht. Und so
wird auch von den großen Suchmaschinen sofort vorgeschlagen, immer Wikipedia.
Vorgeschlagen und dann das zum Beispiel, wir können ja ein Beispiel sagen, nachdem wir Felix Egerer Grünewald enttarnt hatten, hat sich Dieter Dehm, Bundestagsabgeordneter der Linken, bei uns gemeldet, weil bei dem ist es konkret so, dass er ein Musical geschrieben hat und mit diesem Musical ist er bei verschiedenen Veranstaltern, also bei Theatern, vorstellig geworden und hatte mehrmals einen Vertrag bereits in der Tasche, dass das Musical aufgeführt werden soll. Dann gab es im Hintergrund Anrufe, Briefe, so wird immer gearbeitet. Wie können Sie denn mit so jemandem zusammenarbeiten? Schauen Sie doch mal in Wikipedia nach. Und aufgrund des Wikipedia-Eintrags wurden diese Verträge dann wieder aufgehoben mit Strafzahlung. Also die Leute waren bereit, Strafen zu zahlen, 10.000 Euro, weil dieser Vertrag auf. Aber die Wirkung ist, dass man effektiv an Teilnahme am öffentlichen Diskurs gehindert werden kann.
Würden Sie sagen, dass bei der breiten Öffentlichkeit und auch bei Leuten, die es besser wissen müssen, Theater endet dann, was die Wikipedia angeht, eine vollkommene Naivität herrscht, die gar nicht wissen, was das ist?
Ich war ja selber so naiv. Normalerweise geht man davon aus, Wikipedia ist Open Source. Jeder kann mitmachen, jeder kann mitschreiben. Und das ist eigentlich das Prinzip, was in der Wissenschaft gilt. Also das heißt, dass man sich gegenseitig kontrolliert über Kenntnisse. Also das heißt, jeder kann teilnehmen und es entsteht dadurch eine Gruppe von Leuten, die sich damit gut auskennt. Aber Wikipedia ist von der Struktur her, wie es konstruiert ist, so schlecht, so manipulativ, so offen für Manipulation, dass man es als gescheitertes und gefährliches Projekt bezeichnen muss. Es gibt einen schönen Satz von Karl Popper, dem Philosophen, der... Also als es darum ging, Platon hatte die Vorstellung, man muss die besten Leute suchen, damit sie regieren. Die Philosophen sollen Könige werden. Und das Gegenargument von Popper war, im Gegenteil, wenn wir eine Demokratie haben, müssen wir das so einrichten, dass selbst wenn die größten Verbrecher Bundeskanzler werden sollten, die Struktur das sie daran hindert, Verbrechen zu begehen. Also das heißt, die Intelligenz muss in der Organisation sein. Es hat keinen großen Sinn, nur die Leute so zu benennen, dass sie die Besten sind. Und Wikipedia ist so konstruiert, dass sie der Manipulation Tor und Tür öffnet. Und es ist seit Jahren bekannt, nicht nur bei uns, auch in den USA. Es gibt eine Studie der Purdue University, die sagt, 1% der Wikipedianer stellen 77% der Inhalte dar und sie benehmen sich wie eine religiöse Sekte oder eine politische Kampfgruppe. Mhm. Das ist also nicht nur in Deutschland der Fall, was ich jetzt beschreibe, sondern auch im englischen Wikipedia und mittlerweile, wir sind ja am Gucken, auch in den anderen Wikipedien, in den verschiedenen Sprachen.
Aber was Sie hier beschreiben, Herr Pohlmann, ich denke, da greife ich nicht ins Graue hinein, ich sage, das sind doch Geheimdienststrukturen. Weil wer wird denn editiert? Es wird ja nicht editiert, wenn es um Physik geht oder Chemie geht, also wo jeder sagen kann, Entschuldigung, es ist Wissenschaft. Es geht dann darum, wie man jemanden darstellt, der politisch, sage ich mal, von der Atlantikbrücke abweicht.
Richtig. Also das heißt, wir haben das Transatlantifa genannt. Wir haben ja festgestellt, dass es in Deutschland so ist, dass wir haben die Leute Transatlantifa genannt. Das heißt, das sind Teile mit einer sehr linken politischen Einschätzung, die sie selber als links bezeichnen. Ich würde sie zum Teil als rechtsextrem bezeichnen, weil sie
ausschließlich... Sie sind so lange links abgebogen, bis sie rechts wieder rausgekommen sind.
Das ist Antideutsche. Also Leute, die ich nicht als Linke akzeptiere, von der Definition her, weil ihre außenpolitischen Vorstellungen Unterstützung der amerikanischen Kriege sind oder auch der... sie haben zwei Mächte, die sie grundsätzlich komplett unterstützen in der Außenpolitik. Israel und USA, die auch noch ja sozusagen zusammen agieren. Und egal, was die machen, das ist richtig. Also das ist so absurd eigentlich. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, was ist denn links, kann man sagen, links ist...
Anti-imperial.
Anti-imperial, links ist eine größtmögliche Demokratisierung der Gesellschaft, auch im wirtschaftlichen Bereich. Es ist eine sozusagen Stärkung der demokratischen, also von unten nach oben, ja, eine Kontrolle der Herrschaft.
Also ein faires Verteilen des Eigentums.
Genau, also dass man auch an das Eigentum denkt. Also das heißt, dass wenn es sozialdemokratisch ist, dass das Eigentum sich nicht irgendwo sammeln kann, sondern wieder in die Gesellschaft zurückverteilt wird. Die Gesellschaft, die es ermöglicht hat, dass dieses Geld
überhaupt erwirtschaftet hat.
Genau, das ist. Und diese Leute sind jetzt, sie haben also einen Fokus auf Lesbian, Gay, Transgender, also ich nenne die dann, das sind Leute, die sozusagen Hipster-Ideologie haben. Das Wichtigste ist sozusagen die sexuelle Identität des Menschen. Sie haben eigentlich keinen gesellschaftlichen Bezug mehr. Sie sind eben sehr, sozusagen bei Flüchtlingen sind sie sehr dafür, dass die kommen können. Aber sie selber in der Gesellschaft brauchen diese Flüchtlinge eigentlich nur als Taxifahrer, als Leute, die ihr Catering-Service, ihren die Haare schneiden. Wir haben eine ständische Gesellschaft, die da draus kommt. Sie haben kein Interesse, jetzt sozusagen den unteren Teil der Gesellschaft mitzubearbeiten. Und sie sind in der Außenpolitik nicht zu unterscheiden von George Bush. Was ist daran bitte links? Ja. Mhm. Aber diese Leute sind in Wikipedia, diese kleine Gruppe, die hat es geschafft, diesen Apparat, der sich mit Politik beschäftigt, zu usurpieren. Und das eben, Wikipedia ist gut verwendbar, wenn man Chlorophyll nachgucken will oder Turgodruck. Bei Glyphosat hört es schon auf. Sobald die Naturwissenschaft politisch wird, sind dieselben Leute aktiv.
Und ich kann das als wirklich, Firewall für die Großindustrie.
Ich kann es, genau, ganz, ganz genau. Und ich kann das sehr gut sagen in den letzten Sachen. Wir haben zum Beispiel Integrity Initiative. Das hatten wir im dritten Jahrtausend, haben wir das gezeigt. Und wer geht sofort auf dieses Thema Integrity Initiative? Diese Gruppe, die ich die Junta nenne, ja, intern wird sie auch das Politbüro genannt, die bearbeiten dieses Thema und sorgen dafür, dass es eingedampft wird und dass da steht, es ist eine Verschwörungstheorie von einigen Alternativmedien und von Russen. Ja? Also das heißt, es wird sofort sozusagen eingehegt.
Mhm. Und aber das ist sehr effektiv, weil es eben als Lexikon daherkommt. Das ist wie ein Hausarzt, der aber eigentlich nur für eine Firma arbeitet und immer nur deren Medikamente verschreibt, die dich krank machen.
Ja, oder wenn...
Es ist auch sehr auffällig, dass also immer eine Person immer damit aktiv ist, nämlich zum Beispiel der Felix. Ne? Mhm. Das heißt also, der gehört zu dieser Truppe dazu, Jonas da, Jos Fritz, Co-Pilot, Berichtbestatter.
Andropov,
Karl
V, das sind die Leute.
Immer dieselben, die auftreten, weil das ist eine sehr starke Auffälligkeit. Da fragt man sich, haben die sonst nichts zu tun. Ne?
Also Herr Fiedler, da möchte ich einsteigen. Sie gehören ja zu denjenigen, Sie haben ja praktisch das Fass ins Rollen gebracht mit zwei Filmen dazu, die sehr, sehr gut sind, die man sich dringend anschauen kann. Die dunkle Seite der Wikipedia, ist immer dunkler. Im Grunde ist es die dunkle Seite der Macht. Können Sie mal für Leute, die neu eingestiegen sind und die das noch gar nicht kennen, die das nachholen sollten, mal sagen, wo ist das Problem? Wikipedia, die Idee ist ja, dass alle an einem Weltlexikon mitarbeiten können, alle können mitschreiben, aber es schreiben nicht alle mit, sondern es gibt da einige wenige, die dort doch sehr hohe Anteile haben. Das wissen nicht viele Menschen. Wie sieht das aus, wo Sie sagen, das ist extrem verzerrend, das ist gefährlich?
Also die naive Sicht auf die Wikipedia, die auch gerne von der Wikipedia selber transportiert wird in allen möglichen Werbefilmchen, ist, dass man, dass jeder da mitschreiben kann und sein Wissen da gemeinschaftlich in dem Projekt zuordnen kann und man das auch dann entsprechend veröffentlicht bekommt. Das ist Quatsch. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Sichtweise vertrete, die nicht dem Duktus entspricht, den die gerade eben genannten haben möchten, also transatlantische Themen, ne? Also wenn es also immer um Geopolitik geht oder um Geld, was wir jetzt gerade bei dem Beispiel Glyphosat hatten, wenn das nicht in die Linie passt, dann werde ich ausgebremst und zwar sehr schnell. Das Erste, was passiert ist, ich werde in der Diskussion angegangen, und dass man das nicht reinschreiben könnte. Der Beitrag, den ich da vielleicht reingestellt habe und der sämtlichen Kriterien entspricht, das heißt, der Beitrag ist vernünftig bequellt, da sind reputable Quellen drin. Da können wir auch noch gleich nochmal zukommen, was die also für eine seltsame Vorstellung von Quellen haben. Ist alles okay, was ich reingeschrieben habe, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten vollkommen in Ordnung, dann wird das rausgelöscht.
Weil es einer Ideologie nicht entspricht.
Ja, genau, das erfährt man natürlich als Neuling nicht. Ne? Und dann fragt man sich, warum, geht in die Diskussion, da wird man hart angegangen von den typischen Verdächtigen, also immer zum Beispiel von Co-Pilot, der ist
da. Also man stellt fest, da gibt es eine Gruppe, die sich dann sofort immer bei einem meldet und die melden sich immer, das heißt, man lernt dann plötzlich kennen, da muss es eine Gruppe in der Gruppe geben.
Also die Gruppe versucht dann so aggressiv sich zu geben, dass man denjenigen, der da delinquent ist, dann also zu unbedachten Äußerungen bringt und durch die unbedachten Äußerungen dann sagen die, ha, der kann sich ja nicht benehmen, der fliegt jetzt sofort raus. Und dann werden die Konten infinit gesperrt und dann ist man dann weg vom Fenster.
Unbegrenzt heißt genau. Das.
Ne? Das heißt, die können den Hahn zudrehen, das heißt, ja, man kann nichts mehr machen.
Es ist ein Zusammenspiel zwischen diesen langen Autoren, die dann meistens Sichter sind, und dieser Admin-Riege. Das heißt, die Autoren provozieren denjenigen, der irgendwie was reingeschrieben hat, was sie nicht haben wollen. Und zwar so lange, bis der sich unbedacht äußert und dann kommt die Admin-Riege und macht den Laden für den.
Das ist eine Taktik.
Ja klar, das ist ganz eindeutig. Das haben wir schon so oft nachgewiesen. Wenn Sie jetzt auf die Filme raus wollen, also wir haben also am ersten Film nachgewiesen, wie das Ganze funktioniert, am Beispiel von Daniele Ganser. Das ist jetzt so der Lackmustest. Ich finde die Person ganz gut, weil also er ist nun wirklich vollkommen unverdächtig in Richtung Antisemitismus, Rechtsradikalität, Holocaustleugnung, Verschwörungstheoretiker wird mir gerne angehängt, dass man würde eher Verschwörungssachverständiger
sagen. Das sind die Vorwürfe, die sofort kommen.
Ja. Anti-Amerikanismus, jetzt habe ich glaube ich alle durch. Ja. Sodass,
das Schweizer.
Sind, ja, genau. Das sind also diese fünf Begriffe, die ständig kommen. Und trotzdem schafft man das, also das ihm anzuhängen, indem man das halt immer assoziiert. Das heißt, er hat sich getroffen mit Leuten, die ins rechte Lager eingeordnet werden. Warum? Erfahren wir gar nicht. Und dann hat er sich getroffen, um irgendwas...
Oder er ist von Leuten zitiert worden und ja, die sind
genau,
ja irgendwo...
Genau. Und, okay. Oder es gibt Leute, die tauchen zufälligerweise bei der Veranstaltung auf, wo vielleicht 1000 Leute waren, die Mitte links sind, aber einer, der ist dann rechts gewesen, der wird zufälligerweise rausgepickt.
Und der wird dann eben, genau. Das sind die Leute, die zu ihm gehen, wird dann beschrieben.
Genau, richtig. Und so assoziiert man. Also das ist eigentlich, man darf so nicht mit Quellen umgehen. Also das ist ja genau der Punkt. Wir haben Zeitungen. Die Zeitungen dürfen und sollen auch gerne Meinung machen. Und das sind Sachen, die würden vielleicht bei Zeitungsveröffentlichungen gerade noch so durchgehen. Wie zum Beispiel Dieter Dehm hatte ja auch damit zu kämpfen, also dass er irgendwie mit Antisemitismus in Zusammenhang gebracht wurde. Das haben die dann so aalglatt formuliert.
Das ist juristisch nicht, aber vielleicht für alle, man darf das und das ist auch okay. In der Zeitung gibt es eine Grenze, wo die Meinungsfreiheit endet und man eben persönlich wird und es justiziabel wird. Aber es gibt eben noch mal andere Zeitungen, wo man was anderes lesen kann. Das ist hier nicht der Fall.
Genau. Und das heißt aber, jetzt darf ich natürlich nicht als Wikipedia-Autor diese stark meinungsmachende Zeitung, diese Meinungsäußerung in der Zeitung einfach in die Wikipedia übernehmen, weil das hat den Nimbus auf einmal, dass es Fakt ist. Jeder, der in die Wikipedia reingeht und naiv da drauf schaut, denkt, das ist ja so jetzt eine objektive Enzyklopädie und liest dann plötzlich halt diese Meinungsäußerung. Steht dann also Autor XYZ von der Frankfurter Rundschau hat behauptet, dass Dieter Dehm XYZ irgendwas mit Antisemitismus ist.
So. Andere haben was ganz anderes behauptet, das kommt aber nie vor.
Das kommt nicht vor, genau. Das ist dann diese selektive Quellenauswahl, von der Dirk schon gesprochen hat. Das heißt also, das ist immer dieselbe Methode. Und dann sagt man, ja, wir dürfen ja nur Sekundärquellen verwenden. Unter Nichtbeachtung, dass dieses Sekundärquelle, wie das gemeint ist, Das heißt, Sekundärquelle ist es im geisteswissenschaftlichen Bereich. Wenn also, das klassische Beispiel, ich habe ein Tagebuch von irgendjemandem meinetwegen, der sich zum Zeitraum des Dritten Reiches irgendwas da gemacht hat, dann habe ich dieses Tagebuch und das darf ich nicht als Primärquelle zitieren, weil ich als Wikipedianer vollkommen ahnungslos bin. Ich habe vielleicht überhaupt keine Ausbildung als Historiker und dann darf ich das nicht verwenden. Ich dürfte aber verwenden, wenn ein Historiker darüber als Sekundärquelle schreibt und dann halt diese Primärquelle, zum Beispiel das Tagebuch, einordnet in die Zeit. Das darf ich dann zitieren. Mhm. So, und was die jetzt machen, ist aber was vollkommen anderes. Sie nutzen ständig Zeitungsartikel, die meinungsmachend sind, wo erstens die Autoren überhaupt keine Expertise haben, zweitens die Autoren, kann man so sagen, Propaganda machen, also durchgehend Propaganda.
Oder gerade, wo die Autoren sie selber sind.
Das geht auch, genau. Das hatten wir ja bei dem Vieh alias
Philipp Heide.
Philipp, ne? Heide, übrigens Historiker aus Hamburg. Da hatten wir genau das, dass er über 20 Mal also seine eigene Dissertation in die Wikipedia-Artikel eingetragen hat und dann seiner eigenen Dissertation eine Reputation verleiht, die er vielleicht gar nicht zusteht.
Es gibt auch Leute, die bei einer Chemiefirma arbeiten und dann Medikamente besprechen, an denen sie quasi mitverdienen.
Naja, also die Historie der Chemiefirma Merck war das jetzt gerade, ne, so umschreiben, dass man schon denkt, so, na, das ist aber jetzt aber schön geschrieben. Und dann kriegt man am Ende raus, das war der Marvin Oppong, der das erforscht hat. Also Marvin Oppong als Journalist hat herausgefunden, dass dieser Typ, der in der Wikipedia als Kübi auftaucht, übrigens Administrator ist in der Wikipedia, dass der zufälligerweise auch Angestellter der Firma Merck ist. Mhm. Und dann kommt nämlich genau das, dieses Vested Interest, was du immer gesagt hast. Mhm. Das heißt also, ich schreibe über die Firma, bei der ich selber angestellt bin. Da hat man sofort einen gewissen Konflikt und das kann so eigentlich gar nicht sein.
Ja. Ich will nochmal, es ist nämlich ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur um die Information, sondern um die gesellschaftliche Wirkung. Das heißt, wenn eine Person, was Felix macht, ist zum Beispiel Antisemitismusvorwurf, irgendwie einen Antisemitismusvorwurf herstellen. Bei uns zum Beispiel in den Kommentarsachen, wenn man ihn attackiert, er ist konvertierter Jude, ist also vom Katholik zum Juden geworden vor einigen Jahren und dann sagt er, das ist Antisemitismus, weil ich werde ja angegriffen, ich bin Jude, also ist jeder Angriff auf mich Antisemitismus. Das ist die Struktur.
Und man hat das Gefühl, er ist deswegen zum Judentum übergedreht, um damit zu argumentieren.
Es gab, wir hatten eine eidesstattliche Erklärung von Professor Verleger, die in diese Richtung ging. Ja? Also, dass er das als Schutzschild braucht, aufgrund seiner Persönlichkeit. Aber lassen wir...
Jetzt musst du sagen, Professor Verleger selber... Psychologe. Mitglied der jüdischen Gemeinde in Deutschland und auch...
Er war im Zentralrat der Juden, genau. Und er ist auch von Felix bearbeitet worden. Das heißt, dieser neue Jude Felix Konvertit hat sich entsprechend negativ über Verleger geäußert und er ist Psychologieprofessor und maßt sich also Urteile in einem Bereich an, die er gar nicht ausfüllen kann, weil er einfach die Person negativ darstellen will.
Rolf Verleger war hier bei Kenneth auch schon Gast.
Das ist der Grund, warum er negativ von Felix gesehen wird. Wer immer bei KenFM aufgetreten ist, ist auf seine Liste zum Abschuss freigegeben. Mhm. Wie der Abschuss aber funktioniert, darauf möchte ich hinweisen. Ja? Das heißt, es gibt jetzt Fälle, die grotesk sind, zum Beispiel die Anstalt. Max Uthoff, Klaus von Wagner, Uwe Steimle werden von Felix als Antisemiten bezeichnet.
Bitte?
Ja, und da kriegt man jetzt mit, okay, hier ist irgendwas ganz schräg. Wenn das aber jemand ist, der nicht so bekannt ist, ja, nehmen wir mal mich, ja, und man schreibt das entsprechend rein, dann ist das die Reaktion in der Öffentlichkeit. Wenn jemand dieses Etikett angeklebt bekommt, ist nicht, dass man sich dafür interessiert, was ist denn da eigentlich los, lass uns mal genauer hingucken, sondern die normale Reaktion ist, oh Gott, mit dem möchte ich lieber nichts zu tun haben.
Sonst habe ich ein Problem.
Sonst über diese Kontaktschuld, die immer hergestellt
wird. Mit wem sitzt du denn da zusammen? Mit wem machst du denn?
Das heißt, diese Sache ist eine Waffe. Es ist eine Waffe im politischen Kampf und die wird sozusagen flächendeckend als Massenvernichtungsmittel in Wikipedia angewendet, um eine ganze Gruppe von Leuten, die ihnen nicht gefällt, zu diskreditieren. Mhm. Und das Schlimmste ist, dass es wirksam, es funktioniert.
Ja? Die Methode ist übrigens eine, wo wir, also du hast eben zum Beispiel den Staat Israel erwähnt. Und es ist ganz eindeutig in dem Zusammenhang, was du gesagt hast, du meinst die Administration, du meinst den militärischen Zweig, die Exekutive. Was aber jetzt gemacht wird, also um beim Beispiel Uwe Steimle zu bleiben, er sagte, Zitat, Amerika und Israel zetteln Kriege an und wir Deutschen haben den Scheiß zu bezahlen, Zitat Ende. Daraus wird eine antisemitische Äußerung gemacht, weil wieder irgendjemand von den üblichen Verdächtigen aus der Zeitung meinte, es wäre antisemitisch. Es ist aber eindeutig aus dem Gesamtkontext zu entnehmen, dass Uwe Steimle eben nicht die gesamte Bevölkerung aus Israel meint, sondern nur die Administration, wenn überhaupt, und da also ein paar
Die politische...
Ja, wie wollen wir es nennen? Also man muss ja einfach sagen, es sind einfach ein paar Leute, die einfach Psychopathen sind und die halt ständig kriegerische Handlungen anzetteln. Darum geht es ja. Also wir reden von einer klitzekleinen Gruppe. Und was jetzt gemacht wird, diese klitzekleine Gruppe, die zufälligerweise im Staat Israel ist, die wird jetzt auf den gesamten Staat ausgeweitet und man nimmt dann die gesamte Bevölkerung in Geiselhaft und behauptet, du bist aber Antisemit, weil du gegen diesen Typ bist, der ist zufälligerweise in Israel und du bist also gegen alle Israeliten. Stimmt ja gar nicht, ist ja Blödsinn.
Ja, man kann das...
Wenn die
man
meisten sind friedliche Leute da und es gibt nur ein paar wenige, die wir übrigens in vielen, vielen Staaten, also müsste fast sagen in allen Staaten der Welt, die ständig das Problem haben, diese Bevölkerung, dass sie von Leuten gelenkt werden, die offensichtlich kriegerische Handlungen haben wollen. Das will doch... Wer will denn mit seinen Nachbarn im Krieg liegen? Das ist doch Quatsch.
Ja. Ne? Ich will noch mal darauf eingehen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man das analog macht, wenn man einen Bericht nehmen würde über Charles Taylor Liberia, also in dem Bürgerkrieg lauter Kriegsverbrechen. Man macht einen Bericht über Charles Taylor und sagt sozusagen, das ist nicht in Ordnung und Felix würde jetzt auf der Charles Taylor Seite sein, dann würde er sagen, das ist ein Rassist, weil er schreibt jetzt über diesen schwarzen Präsidenten, was er für unglaubliche Sachen gemacht hat. Das würde
dann ist auch Nelson, dann würde so würde auch Nelson Mandela darstellen.
Genau. Ja. Also zum Beispiel Nelson Mandela hat jetzt wenig Sachen getan, von denen man ihm, die man ihm vorwerfen könnte mehr. Aber gut, worauf ich hinweisen will, es funktioniert, weil dahinter diese ganze Geschichte Holocaust steht. Und das ist die moralische Aufladung von diesem Thema, wird also im politischen Kampf als Mittel auf jemand übertragen, um ihn zu diskreditieren.
Um ihn wirtschaftlich zu zerstören.
Um ihn in der Glaubwürdigkeit zu zerstören.
Aber das also bedeutet, wir wissen ja, er kriegt keine Jobs mehr als Journalist, ist das schwierig.
Zum Beispiel.
Und damit kann ich ihn wirtschaftlich zerstören.
Und das ist diese...
Es geht um die Vernichtungs...
Es geht um den Effekt. Also der Punkt ist, dass es nicht um die Wahrheit der Mitteilung geht oder um die Auseinandersetzung, sondern es ist ein politisches Kampfmittel. Ich möchte also darauf hinweisen, dass Felix, der ja als linken Politiker aktiv ist, er wollte immerhin in den Bundestag, also als Bundestagskandidat der PDS, und er ist Freiwilliger der israelischen Streitkräfte, zweimal, gell? Also Sahel, also eine Einheit. Und er hat, wir wissen noch einiges mehr, er hat eine sehr enge Verbindung mit Israel. Ja? Also er hat sich dort länger aufgehalten, zum Beispiel auch 2006, als der Libanon-Feldzug war. War also ein langer Urlaub, 8 Wochen, wo wir gerne wüssten, was er eigentlich gemacht hat in der Zeit. Ja? Also das heißt, das haben wir von Leuten aus dem Umfeld erfahren. Wir wissen also eine ganze Menge darüber, wie eng diese Beziehung ist. So jemand schreibt über die israelische Politik. Und jetzt ein Beispiel.
Vor allem über israelische Streitkräfte.
Das Beispiel, was ich vorher schon gefunden hatte, weil ich das mal rausgenommen hatte, ist diese sogenannte Anlage 1391, ein Foltergefängnis des israelischen Militärgeheimdienstes.
Die Vorlage für Abu Ghraib.
Genau, so kann man sich, wenn ich jetzt nicht alle in die Einzelheiten, die sehr schlimm sind, reingehen will. Und dazu gibt es jetzt Berichte, zum Beispiel in der Taz, im Spiegel, im Guardian. Es gibt einen UN-Bericht dazu, die sich damit beschäftigt haben. Die Folter, sozusagen die Anti-Folter, ich weiß wieder den offiziellen Titel nicht, die sich in der UN mit Folter beschäftigen. Und Felix macht jetzt diesen Artikel über 1391. Und das Einzige, was übrig bleibt, das hat jemand anders geschrieben, was da drin ist, dass in diesem Folterzentrum, ja, wo auch Leute verschwunden sind, da steht dann drin, dass ab und zu die Gefangenen von den netten Wärtern nach Hause gefahren werden, damit sie noch Sozialkontakte haben. Alle diese
Sachen, wie würde Felix Auschwitz beschreiben, wenn das von den Israelis betrieben worden wäre?
Das möchte ich gar nicht dran denken. Ja? Also das wäre
eine Besserungsanstalt.
Und man kann auch zeigen, in diesem Fall ist es sogar fast wissenschaftlich nachweisbar, wenn ich den englischen Eintrag nehme, im englischen Wikipedia für 1391, sind diese Sachen drin. Der artbildende Unterschied, also die Variable, die verhindert hat, dass es im Deutschen drin ist, ist Felix. Er hat diese Sachen immer rausgenommen. Das heißt, man bekommt einen vollkommen falschen Eindruck von dieser Anlage und dort gilt auch alles, das nicht, das haben wir eben mehrfach, dass die Regeln, die sie aufstellen, die gelten für andere. Sie selber sind oberhalb der Regeln.
Sie Herr tun, Pohlmann, was sie wollen. Sie haben sich in Ihrer journalistischen Karriere und immer wieder auch mit Geheimdiensten beschäftigt. Man kann das auch anders unterbrechen, auch das zivile Wort, organisierte Korruption ist das doch.
Ich würde das andersrum sehen. Das heißt, und da sind wir übrigens, also wir haben von dem Röver, Herrn Röver, ehemaliger Chef des thüringischen Verfassungsschutzes, der hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das sind solche Leute, die man halt nutzen würde. Ja? Also das heißt, ich brauche nicht, also umgekehrt, wenn man einen Dienst hat und hat jetzt die Möglichkeit, und das macht eben zum Beispiel der Staat Israel im großen Stil, ja, von seiner Regierung aus. Er hat ein Ministerium für strategische Angelegenheiten, heißt das.
Da wird richtig Geld ausgegeben.
Da wird richtig Geld ausgegeben, um zum Beispiel Wikipedia mit zionistischen Inhalten zu fluten, Zitat, oder
alle Kritiker Platz zu machen.
Alle Kritiker Platz zu machen. Es ist also wiederum ein politischer Kampf, der in einen militärischen sozusagen verwunden ist, also verbunden ist damit. Und das ist...
Das ist ein Meinungskrieg.
Ja, das ist ein Informationskrieg. Und das heißt, wenn man jetzt rangeht, dann ist es so, würde man jetzt aus der Arbeitsweise, würde man sagen, okay, wir haben Leute, die in diese Richtung arbeiten und ich muss ja nur sozusagen, wie jetzt Ganser sagen würde, let it happen on purpose. Also das heißt, das sind Leute, die man ja für so etwas nutzen kann. Man müsste ja im Geheimdienst mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man so etwas nicht nutzen würde, wenn es das gibt. Also eine Struktur.
Wenn ich weiß, dass jemand durchgedreht ist, ein Attentat machen möchte, was mir nützen würde, weil ich dann sagen, guck mal, was ist das für Leute, dann sorge ich dafür, dass er an Waffen kommt, ohne dass die Spur direkt zu mir führt.
Peter Urbach, also das heißt, wir wissen das aus den Anfängen der Gewalttätigen, also Übergang 68er in Terrorismus. Da kamen die Bomben, die sie gebaut haben, haben nicht funktioniert. Die hat der Verfassungsschutz dann in funktionsfähig nachgeliefert, damit man eben die entsprechenden Gründe hatte, um dagegen härter vorzugehen.
Er hat einen unterstützt, der auch in derselben WG wohnte und der hat dann ganz zufällig denen mal gezeigt, wie das richtig geht.
Ich sage ein Lieblingsbeispiel, was wenig bekannt ist von mir, ist, das ist Volker Weingraber, auch Edler von Grodeck, von dem wir mittlerweile wissen, dass er BND-Agent und Verfassungsschutzagent war, ist also mit, ich glaube, ungefähr 1 Million in die Toskana hat er sich einen Bauernhof kaufen, weil er verbrannt war. Und da sagte mir Bommi Baumann, wenn man als Linker, Bewegung 2. Juni, aus dem Knast rauskam, dann stand Volker Weingraber da, hat einen gesagt, wo kommst du denn, kommst jetzt raus, willst du bei uns heute Abend übernachten? Und dann wurde man von ihm in die WG reingeführt, wo damals Verena Becker zum Beispiel drin war, Otto Schilly mit seiner ersten Frau, Georg von Rauch. Also das heißt, die Kernmannschaft der ersten Zeit, auch Bommi Baumann eben. Und das Ganze findet also diese Entstehungsgeschichte des deutschen Terrorismus findet statt in der Wohnung von jemand, der Geheimagent ist. Jetzt sollte man annehmen, dass die ganze Geschichte ein bisschen stinkt und dass da ziemlich viele Informationen geflossen sind. Warum macht er das denn? Warum sammelt er die Leute? Ja? Das ist so etwas als Beispiel. Das kann man nutzen. Und das wird doch auch garantiert genutzt. Ja? Das heißt nicht, dass man umgekehrt sagen kann, diese Leute sind alle arbeiten für den Geheimdienst, sondern umgekehrt. Sie können erstmal von alleine arbeiten und werden dann aber vielleicht entsprechend entweder sozusagen, es reicht ja vielleicht sogar, wenn man dafür sorgt, dass sie ganz normal arbeiten können. Das heißt, dass sie diejenigen sind, man verhindert, dass diese Struktur aufliegt. Ich will nochmal sagen, ich habe das vorhin mit Karl Popper gesagt. Also wenn man will, dass etwas gut funktioniert, muss man die Organisation so machen, dass es nicht missbraucht werden kann. Wikipedia ist gemacht, damit man es missbraucht. Man
also nichts mit die offene Gesellschaft und ihre Feinde, das wird
überhaupt nicht gepusht. Genau, es wird und an dieser Stelle, und deswegen, ich nehme das nochmal zu sagen, warum das so wichtig ist, aus verfassungsrechtlicher Sicht haben wir überall, wo es sich um den Meinungskampf, wie das Verfassungsgericht das sagt, dreht, brauchen wir Pluralität, es sollen möglichst viele Meinungen, es soll ausgewogen sein, das heißt, die Sachen sollen ungefähr so vorkommen, wie sie in der Stärke auch sind, also nicht an den Rändern ganz hoch und in der Mitte gar nicht. Und es soll staatsfern sein. Jetzt könnte man heute noch sagen, es müsste konzernfern sein. Das sind, weil wir sehen Facebook, das Schließen von Konten. Die Gefahr für die Meinungsfreiheit ist heute mindestens so stark aus dem privaten Sektor wie vom staatlichen Sektor. Oder der staatliche Sektor nutzt die Möglichkeiten des privaten Sektors. So hat zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung vorgeschlagen, die Zensurregeln in die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinzupacken, weil das für eine Firma besser, Staat dürfte sowas gar nicht machen. Mhm. Und damit das nicht manipuliert werden kann, muss man eine Vielfalt haben. Ja? Das heißt, man muss, das Verfassungsgericht hat zum Beispiel verboten, 1961, dass Adenauer ein Staatsfernsehen aufmacht, die Deutschland Fernsehen GmbH. Das ist vom Verfassungsgericht untersagt worden. Und es wurde
mit der deutschen Geschichte im Hintergrund wohl wissen, wohin das führt.
Wohin das führt. Und es wurde auch gesagt, der Rundfunk darf nicht einer kleinen Minderheit ausgeliefert werden. Wikipedia ist komplett ausgeliefert, eine Gruppe von vielleicht irgendwas zwischen, sage ich mal, 10 bis 300 Leuten. Je nachdem, wo man die Grenze setzt, ja, von hochaktiven Leuten mit einer bestimmten politischen Auffassung. Das ist also aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht nur problematisch, sondern das geht nicht, das ist verfassungswidrig.
Herr Fiedler, ich möchte, weil wir hier von diesen Zahlen sprechen, nochmal sagen, also für Menschen, die sich gar nicht auskennen, wie viele Menschen arbeiten und wie sieht diese Arbeit aus für die Wikipedia und warum gibt es hier Menschen, die sehr viel mehr arbeiten und deswegen auch sehr viel mehr Einfluss haben? Was sind das für Verhältnisse?
Das ist gut, dass wir darauf kommen, weil ich wollte nochmal auf die Gerichtsverhandlung zurückkommen. Ich glaube, es gab einen Turning Point. Ich will das mal beschreiben, wie der zustande kam. Also was die Leute in der Wikipedia gerne machen, angefangen mit Coppola zum Beispiel, der sich ganz am Anfang schon, nachdem wir den ersten Film veröffentlicht hatten und damit auch seinen Namen, Gerhard Sattler, veröffentlicht haben, hat er sich dazu geäußert und sagte, er wäre nur einer von, ich glaube, er sagte irgendwas von 200 oder 300.000. Das sind die registrierten Benutzer in Deutschland. Ja?
Die schreiben.
Nee, eben nicht. Das sind Karteileichen zum größten Teil. Die wirklich schreiben, sind irgendeine Zahl zwischen 16.000 und 18.000. Und damit kam auch die Gegenseite, also die Rechtsanwältin von Jörg Matthias Claudius Grünewald, sagte dann, ja, wir hätten ihn nur rausgezogen, aus niederen Motiven und haben ja sonst keinen enttarnt und er wäre ja nur einer von 18.000. Und das war eigentlich der Turningpunkt, wo ich dann sagte, Moment mal, diese 18.000, einer von 18.000, erstens eine veraltete Zahl, weil wir sind jetzt ungefähr bei 16.000, 17.000, je nachdem, wann, in welchem Monat man reinguckt. Das sind die Leute, die eine Bearbeitung in einem Monat machen im Schnitt.
Eine Bearbeitung,
eine. Das ist nicht wirklich aktiv in der Wikipedia beteiligt sein. Wenn wir von diesem Jörg Egerer sprechen und von diesen 50 Personen, sage ich immer, 80, 50 Personen, das sind die Leute, die machen über 500 Bearbeitungen in der Wikipedia.
Jörg Egerer im Monat?
Im Monat, ja klar.
Also das heißt, machen die denn sonst noch?
Ja, ich mache es mal bei dem Jörg Egerer. Also 450 Bearbeitungen im Schnitt, ungefähr, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, über diesen 10-Jahres-Zeitraum, wo er in der Wikipedia ist. Also
wie viel Bearbeitungen?
450 Bearbeitungen im Schnitt pro Monat.
Genau.
Von 2005 bis jetzt 2018, so im Schnitt gesehen.
Ich darf kurz mal, Herr Fiedler, Moment, wenn Sie 450 im Monat, ich meine, der Tag hat nur 30, dann bin ich hauptberuflich Wikipedianer.
Haben wir. Genau. Und wenn ich jetzt die letzten Jahre angucke, 550 Bearbeitungen. Und wenn ich den letzten Monat, den ich mal so statistisch auswerten kann, weil er hat ja dann irgendwann seine ausführliche Statistik gesperrt, beziehungsweise er hat das Opt-out genommen, dass man das nicht mehr einsehen kann als Außenstehender, da standen irgendwann mal 1200 Edits. Ich glaube, September oder davor war das irgendwo dann, im Jahr 2018 war das. 1200 Edits, da ist ja nicht einer von 18.000, da ist ja einer von 80 oder von 69, glaube ich, war es sogar. Das heißt also, in dem Bereich bewege ich mich ungefähr. Und dann auch noch ein ziemlich auffälliger Schreiber. Das heißt, das war auch der Turning Point, als ich dann in der Gerichtsverhandlung gesagt habe, Moment, 18.000 stimmt ja nicht ganz. Wir haben ja einen von einer ganz kleinen In-Group. Und da merkte man, das waren ja drei Richter, die uns gegenüber saßen. Da merkte man bei dem Richter, der ganz links von uns saß, auf einmal gingen die Augenbrauen hoch. Und das war mein Verdacht, dass die bis dahin gar nicht geschnallt haben, was Sache war, weil ständig von der Gegenseite immer so Halbwahrheiten eingeführt wurden. Zum Beispiel gab es eine eidesstattliche Versicherung, dass Herr Egerer gar nicht Mitglied der israelischen Streitkräfte ist, haben wir auch nie behauptet. Ja. In der Vergangenheit haben wir gesagt,
er war
über dieses Sahel-Programm, dieses Volontierprogramm, Mitglied der israelischen Streitkräfte. Und zwar in einem Rahmen 2005, 2006 in einem Dreh. Und daraus macht er ist. Das ist eigentlich...
Er formuliert die Sachen so, also er sagt, ich bin nicht Mitglied der israelischen Streitkräfte.
Er war es.
So. Ja.
Aber so ist nicht gelogen.
Ja, genau, ist nicht gelogen.
Und jetzt haben wir also ein Hamburger Gericht. Ich glaube, dass die auch wahrscheinlich aus verschiedenen Motiven, aber aus... Vielleicht auch aus dem Motiv, dass die ständig mit diesem Springer-Konzern da zu tun haben und der Bild-Zeitung, dass die vielleicht auch höhere Standards anlegen und sehr streng sind, was die journalistischen
Standards.
Veröffentlichungen anbelangt. Mhm. Genau, und deswegen haben die also uns erst überhaupt kein Gehör geschenkt. Das war so unser Eindruck erstmal. Und dann plötzlich merkt man, aha, jetzt werden sie aufmerksam.
Es gab noch einen zweiten Punkt, der wichtig war. Ich hatte, also sozusagen, um quasi wissenschaftlich zu argumentieren, hatte ich gesagt, ich habe diese Doku gemacht, Arte ZDF, über die Geschichte des israelischen Nuklearwaffenprogramms. Mhm. Dort gibt es, Israel hat eine Strategie, die heißt Amimut, Undurchschaubarkeit. Das heißt, man will, um es politisch nützen zu können, dass die ganze Welt weiß, dass Israel Nuklearwaffen hat, damit es als Abschreckung wirkt. Ja? Aber gleichzeitig wird man es nie offiziell zugeben, weil Israel damit aus allen Verträgen, aus allen Kontrollen enthoben ist. Es hat ja zum Beispiel dem Staat, Apartheidstaat Südafrika, zu Nuklearwaffen verholfen und hat ihn auch nach Unterlagen der Südafrikaner, Peres den Südafrikanern Wasserstoffsprengköpfe und Raketen angeboten. Also das ist war in meinem Film drin. Und jetzt gab es eine
Israel
Diskussion.
Und die Bombe.
Israel und die Bombe. Ja. Und der übrigens überall gelöscht wurde, kommt nicht vor in Wikipedia. Mhm. Ja, der hat einen eigenen Eintrag, aber wird nirgendwo als Quelle angegeben.
Ja.
Also es gibt eine. Und mein Eintrag wurde übrigens angelegt nach diesem Film. Und Felix hat ihn als Machwerk bezeichnet. Ja? Und dann wurde sozusagen, der ging los mit Diskreditierung. Ich hatte dann Glück, weil jemand anders, der mit mir aus einem ganz anderen Grund wissenschaftlich zu tun hatte, das dann gerade gezogen hat. Aber ich will, was darauf ich raus will, ist, und Felix hat in den Diskussionen jetzt zum israelischen Nuklearwaffenprogramm, hat er die Position Israels vertreten. Hat nämlich gesagt, dass es nicht gut ist, wenn darüber berichtet wird. Das ist nicht im Interesse Israels und diese Sache soll doch nicht so dargestellt werden in Einzelheiten.
Herr Pullmann, das heißt, was hat das mit Lexikon zu tun?
Ja eben, das war mein Argument. Das heißt, er arbeitet hier nicht lexikalisch. Wenn es lexikalische, enzyklopädische Tätigkeit wäre, würde er nach Faktenlage gehen. Er arbeitet aber politisch. Er will das Interesse des Staates Israel an der Wirksamkeit seiner Nuklearstrategie erhalten. Das war auch ein Moment wohl bei den Richtern, wo sie kapiert haben, aha, wir haben es eben nicht mit einem Enzyklopädisten zu tun, den wir an die Öffentlichkeit zerren, einfach um ihn fertig zu machen, sondern unser Punkt war, es gibt ein öffentliches Interesse der Öffentlichkeit daran zu erfahren, darüber zu erfahren, wie Wikipedia funktioniert. Und das kann man nur, wenn man merkt, dass jemand, der politisch aktiv ist, im Reich Linkspartei, im Bereich Israel, dass der ausgerechnet definiert, was Wahrheit ist.
Also der retuschiert eigentlich die ganze Zeit.
Das ist, er manipuliert.
Ja, er macht PR. Also er macht PR und im eigentlichen Sinne ehemals Propaganda, Benny. Ja. Das heißt also, er macht Werbung für israelische Streitkräfte, übrigens auch zusammen mit diesem Berichterstatter. Dann wird dann dargestellt, dass die israelische Armee ja irgendwelche Palästinenser aus einem Stacheldrahtzaun rausgeholt haben, dass sie die unterstützt haben und medizinisch versorgt haben. Und dass das alles ganz liebe, das ist eigentlich quasi das Rote Kreuz. So wird es dargestellt. Ja.
Mhm. Satzungsmacht ist das Rote Kreuz.
Genau, und alle Sachen, die irgendwie negativ sein könnten bezüglich der israelischen Streitkräfte, ich erweitere das jetzt mal, also auf Polizeikräfte, auf geheimdienstliche Kräfte, sind wir jetzt bei der Anlage 1391 oder bei dem Schickmar-Gefängnis, das ist das gleiche in Grün,
ja.
Da sieht man, aha, da trägt er alle Sachen aus, die irgendwie negativ sein könnten. Das heißt, dass da Leute gefoltert werden. Du hast es vorhin nicht gesagt, ich möchte das alles nochmal explizit sagen. Also wir haben da eine Folter, da wird jemand vergewaltigt mit einem Stock oder von einem Mann,
beim Verhör.
Rektal vergewaltigt während des Verhörs. Das ist ein Unding. Und sowas wird dann ausgetragen. Und es stand ja noch nicht mal das drin. Es stand nur, vorher hat ein Autor eingetragen, naja, es gibt massive Vorwürfe bei der UN bezüglich Misshandlung von Gefangenen in der Anlage 1391. Das wurde ausgetragen. Noch nicht mal das stand drin.
Ich möchte mal kurz da eingrätschen. Ich finde das schon ein wichtiger Punkt. Wenn ein Mensch bei einem Verhör von einem Mann vergewaltigt wird, wie passt das zur einzigen Demokratie im Nahen Osten?
Naja, gar nicht. Das ist, aber wir haben ja, das ist ja nicht, Israel ist ja nicht der einzige Staat, der sowas macht. Wir haben ja ständig irgendwo irgendwelche schwarzen Foltergefängnisse, von denen wir nichts erfahren. Das bezieht sich nicht nur auf Israel, das bezieht sich auf im Wesentlichen natürlich auch auf Amerika, imperiale Macht. Ich wette drauf, dass wir Deutschen da auch mitmischen, dass unsere Regierung auch sowas macht. Ich erwarte gar nicht mehr, dass es irgendwelche Regierungen gibt, die sowas nicht machen. Mhm. Was ich dann verlange ist, es geht ja nicht um die Bevölkerung. Also ich rede ja niemals von diesen Millionen von Leuten, die haben damit nichts zu tun. Das sind friedliche Menschen. Es gibt immer ein paar Psychopathen, die da rumlaufen. Und die schaffen es, unter Vortäuschung falscher Tatsachen solche Sachen durchzuführen. Und dann habe ich ein massives öffentliches Interesse daran, dass sowas aufgedeckt wird. Nochmal zu dem Egerer.
Okay.
Er sagt ja, es gäbe kein öffentliches Interesse daran. So, und dann erfahren wir plötzlich von einem Don Alfonso, Rainer Meyer heißt er, glaube ich, im realen Leben, also Blogger für die Welt, schreibt in seinem Blogartikel für die Welt, Moment, der Typ Felix, das weiß ich, der ist jahrelang ein Problem für mich gewesen, weil er in der Wikipedia irgendwie Schindluder mit meinem Artikel schreibt. Dann veröffentlicht er selber in seinem Blog, dass dieser Felix, nachdem er jetzt weiß, dass der Jörg Grünewald heißt, oder Egerer. Jörg Egerer damals noch, das war ein Klassenkamerad von ihm, also jemand, der mit ihm Abi gemacht hat, im selben Jahrgang. Und ich glaube, wenn ich es richtig entsinne, hat er, glaube ich, auch geschrieben, dass die beiden noch zwischendurch im selben Kurs waren. So, das natürlich ist das relevant. Das heißt, also jetzt merken wir plötzlich, dass alle Leute sagen, oh, ey, Moment mal, also den kenne ich ja woanders her. dann entsteht die Relevanz natürlich automatisch. Abgesehen davon, ich glaube, das Hamburger Gericht, dem war wichtig, dass wir nachgewiesen haben, dass der viele Leute diskreditiert hat. Mhm. Da hatten sie gesagt, ja, sie haben ja bisher nur zwei genannt. Da hatten sie es überlesen. Wir hatten ja schon zu dem Zeitpunkt viel, viel mehr genannt. Und wir hatten dann noch in einem Schriftsatz kurz vor der mündlichen Verhandlung nochmal 8, 9 Leute genannt. Und das war denn wichtig. Ich gehe da eigentlich weiter. Relevanz wird es dann, nicht nur, wenn ich diskreditiere, sondern auch, wenn ich hochschreibe. Mhm. Also in jeder Form.
Also Manipulation. Also
die Färbung, darum geht es ja.
Ist davon auszugehen, dass die Richter, die jetzt gegen Felix entschieden haben, einen Eintrag bekommen?
Das könnte ich mir vorstellen. Es würde exakt ins Bild
passen. Mein Anwalt hat ja sofort einen Eintrag bekommen.
Genau, also der Anwalt von Ken Jebsen, der jetzt also quasi über das Verfahren bekannt wurde, wurde sofort von Felix bearbeitet.
Ja. Felix ist ein exquisiter Mann, muss man an dieser Stelle sagen.
Wie er ständig diskreditiert worden. Also hat er ein langes Pamphlet über unsere Folge 9 geschrieben, die er übrigens zu Unrecht gesperrt hat. Da wird es doch ein Nachspiel geben, mit Sicherheit. Weil alle Klagepunkte, die wir irgendwie präsentiert bekommen haben, auch da, als die Verfügung noch Bestand hatte, da fällt die Folge 9 überhaupt nicht rein. Wo wir nämlich über ihn geschrieben haben, ich glaube, das war...
Geschichten aus Wikihausen.
Genau, das ist ganz wichtig, das muss man mal erwähnen. Also Geschichten aus Wikihausen, und das läuft bei der Gruppe 42. Und eigentlich, wir haben ausnahmsweise mal die Deutungshoheit, was Wikipedia anbelangt, in YouTube. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich entweder nur Wikipedia eingeben oder Wikihausen. Man findet dann automatisch unsere Folgen.
Also das ist sehr Wikipedia, also das Wikihausen ist sehr in den Details. Wir weisen eigentlich, das ist schon das Skurrile bei dem Verfahren. Es ist alles minutiös nachgewiesen mit Beispielen.
Herr Pohlmann, ich habe an dieser Stelle eine Frage, die sich hier aufdrängt. Das, was Sie hier beschreiben, es geht hier um das Lexikon. Das sind wie die Standards für Wasser. Also jeder benutzt das. Mhm. Das müsste ja von... Wie viele Zeitungen schreiben denn über diesen enormen Skandal?
Ja, das ist die größte Skurrilität. Es ist erstmal, kann man wieder sehen, dass Dinge, die in anderen Zusammenhängen als den Mainstream-Medien aufgedeckt werden, von denen überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ich habe ja eben
also gesagt, schon wahrgenommen, aber nicht gezeigt.
Ja, im Gegenteil. Wir haben zwei Fälle gehabt. Also es wurde im Deutschlandfunk wurde über uns berichtet, und dann stellen wir fest, du musst mir jetzt aber gleich nochmal helfen. Ich glaube, es war ein Pressesprecher von Wikipedia, der zitiert wurde. Ne? Also jemand,
also der direkt aus dem Wikipedia-Kreis.
Aus dem Wikipedia-Kreis. Also das heißt, man hat nicht mit uns gesprochen, sondern man hat behauptet, wir hätten gesagt, Wikipedia sei Lügenpresse. Der Begriff ist nie gefallen. Also wir sind diskreditiert worden, haben dann angerufen bei dem verantwortlichen Redakteur, der erst dachte, es geht um Juristisches. Mir ging es aber darum, überhaupt mal darüber zu reden, wie sowas zustande kommt, warum. Also aus der Quelle, wenn man über Wikipedia berichtet, man Wikipedia-Zeuge nimmt, aber uns überhaupt nicht fragt dazu, was da los ist. Und das Gleiche, und dann hat er uns versprochen, dass es Nachklapp geben wird, wo wir zu Wort kommen, was natürlich nicht stattgefunden hat. So funktionieren diese Medien. Und jetzt, nachdem ich zum Beispiel einige Sachen auch erfolgreich auch ich untersagt habe, Egerer, Grünewald, die er nicht mehr behaupten darf, war es so, dass er nach Österreich gegangen ist. Ja, es gibt jetzt also in einer österreichischen Zeitung einen Artikel mit der Überschrift Verschwörungstheoretiker dürfen Wikipedia-Autoren outen. Also er ist wieder das Opfer. Also es ist nicht so, nachdem das Gericht in Deutschland entschieden hat, dass wir das machen dürfen.
Dass er ein Täter ist.
Ist sozusagen jetzt sind, genau, also dass er derjenige ist, der manipuliert, ist er jetzt wieder das Opfer, und es wird gesagt, er wird bedroht.
Herr Pohlmann, ich habe mir diesen Artikel im Standard durchgelesen, der ja auch eine ganz starke, sag ich mal, Flanke zu DC hat. Man kann das ja alles nicht mehr ernst nehmen. Ich sehe mir dann auch an, wer das dann dort schreiben. Irgendwelche Praktikanten wird das vorgegeben. Also Menschen, die auf Twitter 3 Follower haben.
Naja, das ist jemand, das ist kein Praktikant. Also das ist jemand, der auch aus diesem Linken, also auch in Österreich gibt es die Antideutschen. Wir waren eingeladen übrigens im österreichischen Parlament von den linken Fraktionen, also Grüne, SPÖ und Kommunisten übrigens. Also das ist eine ganz interessante Sache. In Graz hat die Kommunistische Partei 20% der Wählerstimmen.
Weil sie was für die Leute mit Wohnungsproblemen tut.
Und Geld kriegen von ihren 6.000 Euro, die sie verdienen, geben sie 4.000 Euro wieder an die Bevölkerung zurück, an Leute, die in Not sind, persönlich.
Das soll jetzt keine Werbung für den Kommunismus sein, aber...
Naja, das ist, so würde ich mir die katholische Kirche wünschen oder auch andere, ja, oder die Grünen oder die SPÖ, das ist eine praktische Hilfe. Also ja. ich, okay. Aber wir waren eingeladen bei denen, um das zu sagen, wie das abläuft, und das ist auch da, gibt es eben innerhalb der Linken, gibt es diese antideutsche Fraktion, die also den, das falsche Etikett, die unter dem Etikett links läuft, auch in den Parteien organisiert ist, aber eben massiv dagegen arbeitet. Und dieser Artikel ist ein schönes Beispiel für extreme Manipulation auf dem Sektor. Dort wird zum Beispiel, werde ich als Verschwörungstheoretiker benannt. Am Anfang, ich bin ja über ein Jahr als Rechtspopulist. Das funktioniert nicht, wenn man die Sachen anguckt, die ich veröffentliche. Die Leute schreiben dann immer, oh, der ist aber ein bisschen links oder sowas. Ja, aber es werden ja immer diese Etiketten dran geklebt.
Also die Originalrechten, die wollen ja mit uns nichts zu tun haben, weil die sagen, linke Socken.
Genau, also Die Rechten wissen, dass Ken Jebsen kein Rechter ist. Deswegen wird er entsprechend tituliert. Aber in den Massenmedien ist er ein Rechtspopulist. Und es wird rausgeguckt, irgendwo, wo man irgendwo eine Verbindung hatte zu irgendjemand, den sie nicht mögen. Und das wird quasi als Zentralereignis dargestellt. Das ist auch eine Technik, um das nochmal zu erläutern. Es gibt in der klassischen Philosophie gibt es den Begriff Wesen und Akzidenz. Akzidenz sind Zufälligkeiten, die da rankommen. Und dann ist es, wenn man im Lexikon, das war bei Aristoteles sogar so angegeben, gehört die Wesentliche, das Wesentliche rein. Also das heißt, das, was etwas ausmacht. Wenn ich also einen Tisch habe, ist die wesentliche Eigenschaft des Tisches, dass man etwas darauf abstellen kann. Ob er aus Metall oder aus Holz ist, ob er 3 oder 5 Beine hat, ist akzidentiell. In Wikipedia wird jetzt in so einem Artikel über den ein Holzbein aus Metall beschrieben. Das Wesentliche wird, wenn Sie ihn nicht gefallen, weggelassen. Das heißt, bei mir wird nicht gesagt, ich habe 35 Jahre Journalismus und habe 20 Dokumentarfilme Arte ZDF und so viele Jahre als Fernsehjournalist hinter mir, sondern ich habe mal am Anfang bei Compaq geschrieben, zwei Artikel oder drei, ich weiß es gar nicht mehr, als Elsässer, ja. Der kam an, als ich nachgeguckt habe, übrigens damals in Wikipedia, hatte ich Befürchtung, dass ich jetzt zu sehr im Extremlenkenlager bin, weil er war ja Chefredakteur der Jungen Welt.
Das müssen wir nochmal sagen, also die Junge Welt, die uns ja auch immer angreift, und der Gründer war ja selbst auch Stasi-Mitglied, das muss man vielleicht dazu sagen.
Okay,
also ja, gehen wir mal. Dieser Elsässer, und so bin ich auch damals dazu gekommen, Elsässer war Chefredakteur Junge Welt, er war auch beim Neuen Deutschland, er war
Bahamas. Jüdische Allgemeine
Wochenzeitung. Also was Linkeres gab es eigentlich nicht.
Er war Erfinder der Antideutschen.
Ja.
Er war Erfinder der Antideutschen. Das heißt, ich hatte, als ich das geguckt habe, gesagt, uiuiui, das wird jetzt arg links. Und da sagte er, nein, meine Zeitschrift wird so sein, dass zu einem Thema unterschiedliche Auffassungen zu Wort kommen.
Was anfänglich auch so war.
Und es waren Leute, Egon Bahr, es war Pepe Escobar, es war Roger Willemsen, also die Liste von den Leuten, die geschrieben haben, habe ich gesagt, gut.
Scholatur.
Also das heißt, in dem Moment habe ich gedacht, okay, das finde ich sogar, das Konzept fehlt immer noch in Deutschland. Also dass zu einem Thema verschiedene Ansichten kommen, das ist ja, okay, das ist ein anderes Thema. So, und jetzt, und das weiß wiederum Felix Egerer Grünewald ganz genau, weil wer hat die Einträge verfasst zu Elsässer und zum Compaq-Magazin. Er ist Hauptautor.
Als Benutzer, ja? Felix in der
Wikipedia. Also als Benutzer Felix in der Wikipedia. Und jetzt nimmt er das und schreibt über mich, der Compaq-Autor Dirk Pohlmann. Das heißt, ich habe 35 Jahre ARD, ZDF, ich habe für Tempo geschrieben, ich habe fürs Fliegermagazin geschrieben. Das kommt natürlich, also nicht viele, aber sozusagen öfter als für Compaq. Ja. Ja? Also das heißt, er nimmt ein Bruchstück raus, also eine akzidentielle Sache, und verkauft sie im Lexikon als wesentlich. Das ist die Technik, die angewandt wird. Und zwar mit, nicht weil er das als Irrtum macht, sondern um zum Zweck der Diskreditierung. Also das heißt, noch einmal, die Wikipedia wird als politisches Kampfmittel genutzt und sie gibt sich dafür her.
Das heißt, wenn ich das runterbrechen darf, Herr Pohlmann, das ist demokratiegefährdend, wenn man das hochrechnet.
Es ist demokratiegefährdend. Und die Mainstream-Medien, das heißt, das Skurrile ist, dass diese Leute, wenn Sie sich das angucken, ja, Sie können auch gucken, diese Leute, die angeblich Linken, die haben dann Platz in der Welt oder in anderen großen Tageszeitungen, das heißt in der Süddeutschen, ja, zum Teil in der Zeit, also in dem, was als Mainstream-Qualitätsmedien, können die ihren Kampf führen. Sie werden dort laufen gelassen an der langen Leine, genauso wie dieser Autor beim Standard. Das ist jemand, der in diese Gruppe reingehört.
Aber das ist für mich der Kongress für kulturelle Freiheit.
Also muss man dazu sagen, das war die CIA-gesteuerte sozusagen Verbindung. Das waren zum Beispiel Heinrich Böll, war
Mitglied. Sartre waren da drin. Das ist also eine Zwangsumarmung. CIA gesteuert, und auch viele Spitzen der ehemaligen Nazi-PR-Leute waren auch damit drin.
Ja, das
also
ist,
man muss man pusht einen Zeitgeist.
Ja, aber man muss auf den Punkt bringen. Also diese Zeitung, der Standard, bringt eine Veröffentlichung raus, die so weit weg von der Realität ist, wie sie gar nicht anders sein kann. Das heißt, ich müsste, um es mit einem saloppen Wort zu sagen, das einfach als gelogen beschreiben. Es ist gelogen in vielen Passagen. Was wird gemacht? Wir werden, speziell Dirk, wird mit einem rechten Lager in Verbindung gebracht. Dieser Eindruck ist Quatsch, den gibt es nicht. Also wir sind hier irgendwo Mitte links und das passt überhaupt nicht. Dann wird gesagt, da schreiben aber auch Verschwörungstheoretiker oder da sind Verschwörungstheoretiker in der Gruppe 42 drin. Verschwörungstheoretiker ist ein anderes Wort für Spinner, für Wahnsinniger. Ich lasse mich nicht gerne als Wahnsinniger beschreiben. Weil das auch meilenweit weg ist von der Realität. Wir arbeiten ständig mit Quellen, wir geben die Quellen an, wir zeigen, wo wir es gefunden haben und geben dann unsere Einschätzung dazu. Das übrigens fehlt in den ganzen Artikeln sowieso bei denen. Und sie tangieren irgendwie das Thema, aber selbst die Überschrift, Verschwörungstheoretiker dürfen Wikipedianer outen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Also ich meine, dürfen das jetzt nur Verschwörungstheoretiker oder dürfen es auch andere? Ja? Also,
das heißt, sind eben tendenziöse Berichterstattung, wo man die Lüge eben nimmt, um jemanden zu diskreditieren.
Aber sie möchten nicht als Lügenpresse bezeichnet werden. Mhm. Wie soll ich denn jetzt den Standard bezeichnen? Soll ich sagen, der Standard hat jetzt gerade den Klaas Relotius-Preis in Gold am Band gewonnen für die beste Performance im Bereich
Gerücht der Woche.
Fiktion und Fantasy oder was? Ich meine, das ist doch Quatsch.
Ich möchte das nochmal fertigstellen, den Gedanken.
Aber wenn man ja dann Lügenpresse sagt, dann bekommt man auf einmal das Etikett, der ist aber rechts. Ich will auch oft auf dieses rechts und links raus. Man kann sagen, dieser Artikel ist antidemokratisch, weil er unterstellt, dass Leute aus dem rechten Lager, dass man mit denen nicht reden kann. Das ist von der Verfassung nicht so vorgesehen. Es geht darum, eine Demokratie heißt, ich habe auch extreme linke Positionen, extreme rechte Positionen und die sollen im gemeinsamen Diskurs in der Demokratie ein Ergebnis liefern, nach Diskussion, ohne dass man sich auf die Omme haut. Und das Ergebnis dieser Diskussion ist dann das, was wir in der Demokratie leben. Wenn ich eine Seite ausschließe, die Rechten, ständig, dann ist das nicht demokratisch, das ist antidemokratisch. Und genau in diesem...
Da muss man nochmal definieren, was rechts ist. Man könnte auch sagen, rechts ist zum Beispiel, es gibt ja extrem rechts, davon reden wir nicht. Wir reden auch von Leuten, wo wir sagen, die sind sehr konservativ.
Ja, also auch national-konservativ, lasse ich mir alles
gefallen. Dürfen Sie da sein?
Es ist nicht meine Position, aber ich kann mit solchen Leuten sprechen. Und weil immer wieder dieser Volkslehrer zum Beispiel auftaucht, es ist nicht meine Position, aber es sind Leute, mit denen man reden kann. Mhm. Und zwar ganz im Unterschied zu diesen Leuten, die wir in der Wikipedia haben. Weil das ist jemand, der steht mit seinem Namen dafür.
Der stellt sich der Diskussion.
Genau. Ich muss nicht seiner Meinung sein, aber ich kann mich mit ihm unterhalten. Und ich halte ihn, was den Punkt Diskussion anbelangt, für viel angenehmer als diese Typen, die ständig aus dem Schatten schießen, deren Namen wir nicht kennen, die vollkommen daneben agieren, weil sie Leute diskreditieren mit der Methode, die wir gerade genannt haben.
Also ich will noch mal, Herr Pohlmann, das ist doch, wenn Sie das hier alles beschreiben, das ist doch Wikipedia ist doch letztlich ein Orwell-Lexikon.
Ja, das genau darum dahin kommen wir. Ich will das noch mal sagen, diese Geschichte, weil ich die Struktur noch mal aufklären möchte. Ja? Also das heißt, erstmal, ich habe nicht gegen den linken radikalen Erlass gekämpft, um dann von den Linken einen neuen radikalen Erlass vorgesetzt zu bekommen. Das ist nicht das,
erklären Sie mal eben den radikalen Erlass.
Das war früher, als ich jung war, wurden dann insbesondere Lehrer, aber auch alles, was Beamter war, also auch Bahnfahrer oder Postbeamte, wenn sie, da ging es fast nur um Linke. Ja? Mhm. Wenn es Linke waren, wurden die aussortiert.
War so ungeeignet.
Ja, das ist also sozusagen, und das wird eben von vielen Linken, das hat die Regierung Willy Brandt quasi zur Besänftigung der Rechten eingeführt hat das nicht abgeschafft. Ja? Das ist also ein Faktor, wo also die politische Diskussion bekämpft wurde mit juristischen Mitteln. Ich will aber nochmal sagen, diese Sache Compact, das heißt, er hatte das geschrieben, Egerer, in Wikipedia. Und ich habe das über einen Anwalt, ich habe es abgemahnt und er hat sich entschuldigt und hat gesagt, oh, das freut ihn sehr, dass ich kein Rechter bin und er wird es nicht mehr machen. Und es kommt aus Wikipedia raus und plopp, am nächsten, sozusagen nächste Woche ist es in Psiram drin. Weil Psiram ist jetzt noch härter als Wikipedia. Es gibt Verbindungen zwischen einigen der Wikipedia-Autoren, nicht zwischen allen Autoren, aber zwischen dieser Gruppe. Und dann lagern die aus in einen vollkommen rechtsfreien Raum, nämlich Psiram. Dort sind diese Dinger drin und durch geschickte technische Verknüpfung, weil die sich gegenseitig zitieren, ja, weil diese Leute solche Zitate reinbringen, ist Psiram auch ganz oben. Das heißt, die Sachen, die im Standard standen, sind jetzt quasi der abgeschriebene Psiram-Artikel. Und derselbe Mann, der dann sagt, oh, das tut mir aber leid, ja, der wird befragt vom Standard dazu, zu meinem Fall. Mit mir haben sie nicht geredet wieder. Ja? Und dann sagt er, ich bin ein Opfer, ich werde jetzt bedroht und das ist ganz schlimm. Und dann kommen diese ganzen Sachen, die dort reingeschrieben werden, in diese nicht justiziable Form. Man kommt schon an Wikipedia juristisch nicht ran, das muss man auch wissen. Wenn man denkt, man kann ja dagegen klagen, es ist so organisiert, dass man nicht rankommt. Die einzige Chance, die es gibt, ist wie wir, Detektivarbeit zu betreiben und das selber rauszubekommen. Juristisch kommen sie Wikipedia, den Autoren nicht bei.
Sonst ist es, musst du nach Amerika und die sagen, das ist ein deutscher Ableger.
Also und dann geht das immer her, immer im Kreis. Genau. Immer im Kreis, bis man 30.000 Euro ärmer ist und nichts ist passiert. Psiram ist vollkommen illegal. Und jetzt ist das nächste irre, dass diese Struktur Psiram, die also mittlerweile über 1.000 Personen nur zum Diskreditieren. Also die sammeln an.
Also als eigen digitaler reiner Pranger.
Es ist ein noch schlimmer als Pranger, weil die Sachen, es ist so tendenziös. Es ist sozusagen nur, um Leute fertig zu machen. Es ist ein Denunziationsportal. Und dieses Denunziationsportal wird jetzt zum Beispiel von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die vom Staat mit 1 Million finanziert wird.
Das ist das Problem. Ja. Mit unseren Steuergeldern wird auch noch.
Die wollen das zur Nutzung an Schulen, schlagen die das vor. Das heißt, die Amadeo-Antonio-Stiftung macht Broschüren und in den Broschüren wird Psiram als Quelle angewandt. Wenn man wissen will, wo die Leute herkommen, dann soll man bei Psiram gucken.
Warum nicht die NSDAP als Quelle?
Und es ist jemand in dem Beirat der Amadeo-Antonio-Stiftung, sitzt eine bekannte Journalistin vom RBB, Petra Liedschreiber, und der Präsident des Thüringen Verfassungsschutzes, Stefan J. Kramer. Und das ist sozusagen eine illegale Struktur.
Vom Staat selbst gepusht.
Sozusagen wird gepusht, ja, und wird also wirklich legal, illegal, scheißegal. Das heißt, an der Stelle ist geht es nicht mehr darum, wenn das jetzt von, sage ich mal, von KenFM irgendetwas wäre und das Impressum von KenFM ist nicht in Ordnung, würde das sofort Konsequenzen haben. Psiram läuft die ganze Zeit weiter, über Jahre, obwohl es
Warum unternimmt die Justiz nicht? Ist das der Tiefenstaat? Ich meine, das passiert doch nicht von ungefähr, das kann doch nicht sein, dass das nicht bemerkt werden
würde. Ich würde gerne von den Leuten, Cem Özdemir macht Werbung dafür, von diesen Leuten würde ich gerne wissen, warum machen sie für so etwas Werbung? Was ist der sozusagen der Grund?
Weil sie keine Ahnung haben.
Und das ist sehr optimistisch, nicht. Ja.
Ja, es gibt ja auch Schauspieler, die da auch als Werbefigur auftauchen. Also ich hatte auch Kontakt mit jemandem aus der Wikimedia. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer das ist, und ich will auch nur meinen Eindruck schildern.
Können Sie kurz Wikimedia erklären?
Ja, Wikimedia gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich spreche jetzt von der deutschen Wikimedia, was ein Verein ist.
Na, ich glaube, du musst erstmal erklären, das Verhältnis Wikimedia-Wikipedia. Ja, genau. Weil das also ist so,
die deutsche Wikimedia besteht darauf, dass sie keinen inhaltlichen Einfluss auf die Wikipedia haben kann und dass sie deswegen auch nicht verklagbar sind für Dinge, die in der Wikipedia falsch laufen. Es gibt dann die Wikimedia Foundation in Amerika, in Kalifornien. Die wäre schon juristisch zu belangen, aber ist halt in Kalifornien. Ne? Und das, was du vorhin gesagt hast, also diese ständige im Kreis hin und her geschickt werden, ne? Das läuft unter dem Stichwort Wikimunity. Das müssen wir eigentlich nochmal in einer der nächsten Folgen machen.
Machen wir auch.
Das ist nämlich genau dieser Irrsinn, dass ich als Betroffener, als Geschädigter vollkommen alleine gelassen werde von der Justiz.
Mhm. Das ist Kafka, das ist der Prozess von einem zum anderen und man erfährt eigentlich gar nicht, warum man angeklagt ist, sondern man wird einfach angeklagt und jeder beruft sich auf jemanden, der sich auf jemand anders beruft.
Es ist Orwell plus Kafka.
Genau, richtig, genau. Also die mögen also das. Also das heißt, wenn ich hier in Deutschland bin und ich habe meinetwegen nur eine IP-Nummer, dann habe ich manchmal sogar die Schwierigkeit, dass mir die Staatsanwaltschaft gar nicht diese IP-Nummer in den Klarnamen entschlüsseln möchte. Also kurz, ich werde dazu animiert, die Wikimedia Deutschland zu verklagen. Dann mache ich das. Dann sagen die, darüber gibt es ja mehrere Urteile, nee, also wir sind nicht zuständig, also wir haben überhaupt keinen Einfluss auf die Wikipedia. Deswegen gehen sie mal schön nach Amerika. Wenn ich jetzt Geld habe, mache ich genau das. Ich gehe nach Amerika, verklage dort die Wikimedia. Dann sagen die, ja, Moment, also bei uns in Amerika, es ist zwar richtig, dass das hier in der Wikipedia steht, aber wir sind nicht verantwortlich, denn da ist derjenige verantwortlich, der es reingeschrieben hat. Dann sage ich, okay, in Amerika, ich möchte jetzt wissen, wer ist denn das? Dann erwirke ich vor einem Gericht, ich habe ja ganz viel Geld, erwirke vor einem Gericht, dass ich diesen Typen enttarnen kann. Gehe damit zurück nach Deutschland zum Provider und sage, hier, bitte, ich habe ein Gerichtsurteil. Dann sagen die, wieso, was? Moment mal, also bei uns ist das genau andersrum. Also hier müssen sie die Wikimedia in Deutschland verklagen. Den Namen kriegen sie von uns nicht. Das heißt, ich laufe immer im Kreis und habe dann 30.000 Euro, was auch immer, dann halt erstmal ausgegeben und keiner sagt mir, wer schuldig ist. Und wenn ich in Deutschland ein Gerichtsurteil gegen die Wikimedia in Amerika erwirke, das ist jetzt ja auch irgendwie gewesen, heißt das nicht, dass die sich daran halten müssen. Also das deutsche Recht endet hier an der Landesgrenze.
Ich erkenne hier eine Struktur, die bewusst so gewählt ist. Das ist ja nicht so, dass das sich ergeben hat.
Richtig.
Natürlich.
Wenn das nicht bewusst wäre, dann würde man nach 2 oder 3 Jahren sagen, in irgendeinem Parlament würde man sagen, Moment mal, das geht nicht, wir müssen die Sache hier mal sozusagen gesetzmäßig vom Gesetzgeber her auf die Füße stellen. Das heißt, wir müssen ähnlich wie das 1961 geschehen ist, sagen, wir brauchen eine externe Kontrollinstanz für Wikipedia. Es muss eine Instanz geben, an die man sich wenden kann. Es muss eine Möglichkeit geben, Leute juristisch an den Karren zu kriegen, wenn sie Gesetze in Deutschland sozusagen schädigen. Aber hier, was man hier macht, ist, man hat einen rechtsfreien Raum geschaffen, in dem diese Gruppe agieren kann. Und wenn man jemand aus dieser Gruppe, was wir in langer Arbeit gemacht haben, da steht dann, wird dann auch noch sozusagen die Arbeit, wird gesagt, der hat sich halt ein bisschen dumm verhalten, der ist dann, hat die Wikimedia oder Wikipedia gesagt. Und dann so zu tun, als Wikimedia und Wikipedia sind 2 Kontinente. Das ist so Nordpol, ja, und das andere ist Australien. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was da drüben los ist. Es ist ein Fake-Organisationsmittel und es wird von den Justiz und auch von den Medien, von unseren Medien, läuft das weiter. Es gibt ja sogar Planung, Wikimedia und die öffentlich-rechtlichen, Wikipedia und die öffentlich-rechtlichen zusammenzubringen. Dann hat man einen kompletten Kreislauf. Ja. Also das heißt,
wir lügen und können uns dann auf ein Lexikon beziehen, von dem alle Leute sagen, das ist ja Lexikon.
Genau. Ja, ja, genau. Und der wenn sozusagen ich mich wehren will, sagen Sie, gucken Sie doch über Pullman in Wikipedia nach, dann sehen Sie schon, was das
war. Warum der so ist.
Warum der so ist. Also das heißt, dann hat man einen
vollkommen... Und ich habe es im ZDF gesehen und das Wikipedia hat mir das bestätigt.
Das ist,
ich habe das nochmal recherchiert, was im ZDF kam, die sich auf Wikipedia beziehen und da steht es auch.
Ich könnte. Klar, also das ist genau dieser Punkt. Und es werden.
Unglaublich, es ist wirklich Kafka.
Ja, es wird auch immer nur eine bestimmte Art von Medien zugelassen in der Wikipedia, wenn wir jetzt von dem politischen Bereich reden. Ne? Ja. Also es werden komischerweise immer nur die Pro-NATO-Medien werden zugelassen als Quelle. Ja. Und selbst Telepolis, die eigentlich kunterbunt sind, die werden nicht zugelassen.
Heißt aber Telepolis. Der Blog von Psiram wird zugelassen als Quelle. Genau. Das heißt, diese illegale Struktur, die nur politisches Kampfmittel der übelsten Art ist, das ist eine zugelassene Quelle bei Wikipedia. Dann sieht man, diese Struktur ist wie Helen Wojnicki, eine amerikanische Journalistin, die das für die USA nachgewiesen hat. Kann man sich auf RT USA mit Chris Hedges angucken, 20 Minuten. Die hat gesagt, im Kern verrottet. Und dem würde ich mich anschließen. Die Sache ist so im Kern verrottet, dass sie neu aufgesetzt werden muss.
Ja, also dann, das Problem um auf Psiram zurückzukommen. Dann habe ich also Psiram in der Wikipedia drin stehen. Jetzt gehe ich als Normalbenutzer da rein und sage, Psiram, was soll denn das? Das ist eine Diskreditierungsseite, die muss da raus. Dann gehe ich da anonym rein mit IP-Nummer einfach nur und sage, also Psiram lösche ich jetzt raus, ist eine nicht reputable Seite, weg damit. Dann laufe ich in den Filter 248 rein. Hä? Filter, was ist das? Die Wikipedia hat Filter. Alle reden über Upload-Filter jetzt von der EU. Die Wikipedia hat auch Filter. Im Übrigen, die Wikimedia ist dagegen, dass es Upload-Filter gibt. Ne? Also das wollen sie gar nicht. Aber die eigenen Filter ist okay. Ja? Das heißt, und dann gucke ich nach, wer macht denn diesen Upload-Filter 248? Wer schreibt denn das?
Muss man vielleicht nochmal erklären. Wenn man bestimmte Wörter benutzt oder bestimmte Wörter rausnehmen will, wird dieser Filter automatisch aktiv und verhindert das.
Genau.
Also das heißt, es gibt vordefinierte Begriffe wie Psiram. Wenn man sagt, Psiram ist illegal, ja, hat kein Impressum, ist nicht juristisch greifbar, hat keine Sache, an die man sich wenden kann, juristisch jetzt sagen, ich bin hier übel beleidigt worden bei Ihnen, ich will eine rechtsfähige Anschrift haben, kriegen Sie einfach nicht. Ja? Und das ist, wenn man das jetzt sagt, Psiram kann keine Quelle, nein, nehme ich raus, dann werden Sie automatisch, wird dieser Eintrag, den findet nicht statt. Das hat Wikipedia automatisch bereits so eingeführt.
Automatisierte Zensur in der Wikipedia. Ja. Wer beschickt
also noch zum mal, Filter? Also nochmal, das ist ein Lexikon, was automatisch Meinung filtert und die richtige zulässt.
Genau.
Das ist totalitär.
Na klar. Ja, natürlich ist das totalitär.
Aber jetzt, wer beschickt diesen Filter? Der Typ heißt Harald Krichel. Das ist der Benutzer Seewolf, der Administrator in der Wikipedia und taucht auf als Präsidiumsmitglied, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der Wikimedia.
Also jemand, der in Personalunion in beiden diesen Gesellschaften oder wie man das jetzt nennen will, auftaucht, die darauf bestehen, dass sie nichts miteinander zu tun haben.
Und dann auch mal, und das Präsidium der Wikimedia gibt schon die grobe Linie vor, was mit der Wikimedia da passiert und was die machen.
Ich möchte an dieser Stelle zusammenfassen, also man kann das nicht mehr unter, da sind Einzelpersonen betroffen, sondern man kann jeden, der etwas schreibt, was irgendeinem Konzern nicht gefällt, weil die Deutsche Bank macht schmutzige Geschäfte, kann man über diese Art und Weise diskreditieren. Das ist die Demokratie gefährdend, weil alle Stimmen, die gegenüber einem totalitären System aufstehen, werden platt gemacht. Das ist ja wie Brunnenvergiften permanent. Das kann man nicht weiter zulassen. Ich bin noch nicht betroffen.
Der Begriff Brunnenvergiftung trifft die Sache exakt, weil es ist die Quelle, aus der geschöpft wird. Genau. Wenn meine Kinder ein Referat gemacht haben, über was auch immer, also von irgendwelchen Tieren in Biologie bis irgendwelchen geschichtlichen Sachen, gucken alle in Wikipedia nach. Journalisten reden darüber, gucken auch nach in Wikipedia. Und über diese Quelle, wenn man diese Quelle vergiftet hat, kann man diese vergiftete Information durch die ganze Gesellschaft einmal durchkriegen. Und man kann dafür sorgen, durch die Diskreditierung von Personen, dass sie sich noch nicht mal mehr wehren können dagegen.
Herr Pohlmann, wie kann man diese Vergiftung, wie kann man das entgiften? Was müsste man tun? Würden Sie diesen Brunnen schließen?
Das Erste wäre für mich, ja. Ich bin der Meinung, mittlerweile am Anfang war ich der Meinung, man könnte Wikipedia reformieren. Wikipedia ist nicht reformierbar. Wikipedia ist eine Struktur, die so angelegt ist, dass sie manipuliert werden kann. Und dadurch, dass es über Jahre so geht, sage ich auch, es ist auch gewollt, dass das so ist. Dadurch, dass man sie mit den Medien zusammenschließen will zu einem Kreislauf, sage ich, das ist ein weiteres Indiz, dass es so gewollt ist.
Und dass diese Medien auch nie darüber berichten, sondern immer nur über die, die das kritisieren, entsprechend berichten, ist das eben auch klar.
Das heißt, das sind sozusagen auch wieder, das ist ja nicht, weil die Anweisung bekommen, sondern hier kommen diese ganzen Faktoren zum Tragen, die bereits das Mediensystem an sich gefährden. Nämlich, dass wir keine Durchlässigkeit haben, was gerade Markus Fiedler beschrieben hat. Also, dass wir nicht haben, wir haben ja in den Themen, die in den Medien verhandelt werden, eine Enge, ich glaube, wie sie noch nie gewesen ist. Wir haben auch keine Vielfalt in den Zeitungen mehr, die 1961, als das Urteil gefällt wurde, noch da war. Da gab es 600 Zeitungen mit allem Möglichen, ist auch vorbei.
Wir haben heute noch 5 Verleger, die 50% des Marktes
beherrschen. Ich sage ein Beispiel, wenn jemand hier auftaucht in KenFM und ein Interview gibt, dann ist er persona non grata in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das sind alles Zustände, die ziemlich sowjetisch sind. Ja? Oder jetzt eben, man kann sagen, in neuerer Zeit. Das heißt, der Glaube oder die Einhaltung der demokratischen Spielregeln wird von der gleichen Gruppe, die sagt, wir zum Beispiel sind irgendwo außerhalb, wir sind also persona non grata auf der Außenseite von dem System, die halten ihre eigenen Spielregeln nicht mehr ein, genauso wenig wie Wikipedia. Das heißt, es ist ein grundsätzliches Problem und es ist auch ein wirklich grundsätzliches Problem, weil wenn man nicht mehr erfahren kann, was alles schiefläuft, wenn die Medien diese Kontrollfunktion nicht mehr haben, dann haben wir eben, also das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist schlechthin konstituierend für die Demokratie. Also haben wir dann keine echte Demokratie mehr. Von was erfahren Sie, wenn Sie können eh nur alle 4 Jahre irgendwo hingehen und eine Wahlentscheidung machen. Auch das muss dringend geändert werden. Wir hätten heute viel mehr Möglichkeiten für Partizipation. Aber wenn das Mediensystem nicht mehr die Rolle spielt, die es spielen soll, nämlich den Marktplatz der Ideen herzustellen und die Macht zu kontrollieren, dann sind wir unterwegs in Richtung Orwell 1984 oder Kafka. Und genau das ist der Fall. Es ist nicht so, dass es in der Zukunft liegt,
das sondern passiert jetzt und
es passiert jetzt.
Und das heißt, die, die das besprechen, die werden schon ausgeschaltet.
Und die Leute, die das dafür gesorgt haben, dass wir in diesen Zustand gekommen sind, sind nicht die Leute, die uns da rausführen werden.
Das ist eine schöne Bemerkung. Ich möchte zum Schluss des Gesprächs Folgendes von Ihnen wissen. Wie schaffen wir es, das so publik zu machen, dass jeder das Gefühl hat, er ist davon betroffen? Die Menschen sind ja empört, auch wenn sie keine Kinder haben oder keine Kinder in der katholischen Kirche. Wenn sie sehen, was sich dort abspielt, dann sind die Menschen empört, zu Recht, und sagen, einer Blick mal. Jeder fühlt sich, wie jetzt, was geht da vor? Und das geht immer so weiter. Warum ist das kein Thema, dass sie sagen, einer Blick mal? Weil es abstrakt ist? Oder wie können wir das ändern?
Was ich sehe, ist zum Beispiel, wir haben, gestern habe ich Drittes Jahrtausend mit Robert Fleischer eine Sendung gemacht und dann sagt dann jemand, ja, dann klagt doch gegen den Autoren. Also das heißt, wir kommen immer wieder in die Schleife rein, dass die Leute irgendwo das Vertrauen haben, dass man sich ja irgendwie noch dagegen wehren kann. Dass es ein hermetisch abgedichtetes System ist, was von innen die ganze Zeit Giftpfeile aussenden kann, aber nicht zugreifbar ist. Und wenn wir das machen, wenn wir jemanden rausfinden, der es ist, durch wirklich Detektivarbeit, durch eine langwierige Arbeit, wo wir den ermittelt haben, das ist investigativer Journalismus, ja? Das macht aber von den Kollegen kaum noch jemand. Und Wikipedia ist ein verfassungsrechtliches Problem, da kümmert sich von den Kollegen auch niemand drum. Ich habe über Umwege, gab es eine Journalistin beim ZDF, die angefangen hat, sich dafür zu interessieren.
Die bekam dann gleich einen Eintrag.
Die hat dann gesagt, sie fühlt sich, was war das, sie fühlt sich befangen. Sie kann darüber nicht berichten. Ich weiß jetzt nicht, was befangen heißt in dem Zusammenhang, aber das ist etwas, wer also davon Kenntnis erhält, von dieser Struktur und nichts tut und eine Doku über Sophie Scholl macht, ja, der hat irgendwie nicht kapiert, über was er da eine Doku macht. Also das heißt, es ist doch nicht so, dass die Gefahren für einen freiheitlichen Staat vor 70 Jahren aufgehört haben zu existieren. Ja?
Sondern im Gegenteil, wir haben heute ganz andere Mittel.
Es sind völlig andere Mittel und es werden andere Mittel und alle Journalisten müssten zumindest an diesem Teil gemeinsam zusammenarbeiten und sagen, was ist unsere Berufsethik, ja, was ist die Aufgabe, die wir erfüllen. Nicht mal das ist der Fall.
Klingt hier Verzweiflung raus, Herr Pohlmann.
Ja, und zwar, weil ich denke, das ist vielleicht eine der Bücher, die ich noch schreiben werde. Wir haben tatsächlich, ich bin kein, wenn ich das jetzt so argumentiere ich als Konservativer mit Wissen von Verfassungsrecht. Ich bin jetzt in dem Moment gar kein Linker. Das, was ich hier sage, ist gültiges Verfassungsrecht. Und wenn sich unsere Medien davon entfernen, dann ist das nicht, sozusagen bin nicht ich das Problem, sondern die sind das Problem. Mhm. Ihre Aufgabe ist der Marktplatz. Und ich kann das an vielen Beispielen darlegen. Wenn ich zum Beispiel sehe, ich erinnere mich an der Zeit 78, wie die Grünen behandelt wurden, als sozusagen Pest der Abendlandes. Man kann denen kein Mikrofon hinhalten, die Leute sind ganz gefährlich. Das Gleiche wird jetzt wieder mit der AfD gemacht. Man muss kapieren, dass es nicht darum geht, dass man bestimmte Meinungen aussortiert, sondern der Zweck dieses Mediums ist, den Meinungsmarkt zu zeigen und zu zeigen, man muss die Leute sozusagen darstellen, wie sie sind und ihnen die Fragen stellen, die sie nicht hören wollen. Mhm. Und das muss unabhängig sein. Ich muss also als
man Journalist... man muss das Prinzip der Demokratie, die Grundidee der Demokratie, dass es einen Selbstreinigungseffekt gibt und dass sich das selbst einregelt.
Und das ist meine Aufgabe als Journalist.
Das ist die Aufgabe, das darzustellen und dann soll der Markt, wird das dann, also der freie Markt, der Gedanken, nicht der Markt der
Neoliberalen. Die Freiheit der Gedanken, genau.
Das wird sich schon vernünftig entwickeln.
Und das nächste muss man glauben. Als Journalist auch ein großer Verstoß dagegen. Als Journalist habe ich immer den Underdog im Blick zu halten. Ich muss sozusagen den Leuten, die keine Stimme haben, die getreten werden, für die habe ich einzustehen. Nicht für die Leute, die treten und die Stimme haben. Mhm. Das ist genau umgekehrt geregelt. Wenn man sich das anguckt in den öffentlich-rechtlichen Medien, ist die Nähe zur Macht viel zu groß. Die Nähe zur Bevölkerung ist überhaupt nicht vorhanden. Das sind alles strukturelle Fehler und wir haben keine Ethik, die das vorschreibt, sondern die glauben, wenn sie auf ihren Partys in Hauptstadt Berlin mit Häppchen und Anzug und so eine Nähe zur Macht haben, dann sind sie besonders wertvoll. Sie müssten aber eigentlich in der S-Bahn fahren und mit den Leuten reden, die sozusagen arbeitslos oder die Trockenbau betreiben.
Also jede Art von klebriger Nähe vermeiden.
Ja, und das ist, also das heißt, wir haben in Deutschland vom Verfassungsrecht her, ja, ist es sehr gut durchdacht. Von der Tatsache der Medienrealität müsste man zum Beispiel eigentlich sagen, wir brauchen öffentlich-rechtliche Zeitungen. Wir müssten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immens runterfahren und sagen, die Leute, das ist ja mein Vorschlag, ein Vorschlag ist, man kann heute die Bevölkerung fragen, was glauben Sie, welche Medien eine gute Arbeit machen, welche Medien sind unabhängig, welche Medien sind kritisch gegenüber der Obrigkeit, welche Medien sind fair im Umgang mit den Leuten, mit denen sie interviewen, wo kommen Sachen zutage, die ich vorher nicht gewusst habe.
Welche sind demokratiefördernd?
Und dann könnte man das abfragen und dafür müsste Geld ausgegeben werden. Stattdessen hat man einen Hypertrophen, einen riesig aufgeblähten Apparat mit immenser Nähe zur Macht. 14 Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die sich damit beschäftigen, dass die Staatsferne nicht eingehalten wird. Ja, das haben wir da und der immer größer wird und sich jetzt noch als erziehungsberechtigter Bevölkerung aufspielt. Da ist
das auch
mächtig schiefgelaufen.
Ja, das auch noch sagt. Aber ich meine, man braucht ja auch große Teile des Geldes deswegen, um die obszönen Pensionszahlungen zu bedienen. Ich erinnere daran, Frau Dagmar Reim bekommt jetzt im Ruhestand 12.000 Euro. Helmut Kohl hat für seine Tätigkeit 12.800 bekommen. Das ist nur so am Rande. Und ich bin kein Freund von Helmut Kohl, aber da stimmen irgendwo die Verhältnisse nicht.
Um auf die Frage zurückzukommen, also was können wir machen? Also es geht um die Informationen der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung. Also wir haben viel zu wenig Reichweite. Also die Gruppe 42, das war ja auch ein Herzangelegenheit. Also einfach sagen, okay, wir haben da einen kleinen YouTube-Sender, den wollen wir größer machen. Der hat irgendwie mit 5.000 irgendwas Abonnenten gestartet. Jetzt sind wir bei 18.000 irgendwas. Aber selbst KenFM hat ja eine Reichweite von vielleicht, wenn ich jetzt das Daniel Liganza-Video nehme, von ungefähr 1 Million, dann ist aber auch wirklich Schluss irgendwo. Ja. Ne? Was wir brauchen, ist eigentlich eine große Information der breiten Bevölkerung, mindestens 5 Millionen oder was in der Richtung, dass also eine kritische Masse da ist, im doppelten Sinne, die dazu führt, dass dieses Thema komplett anders beleuchtet wird. Also ich gebe ja Seminare und informiere dann die Kollegen, die halt auch sich mit Wikipedia beschäftigen. Ich selber habe wegen meines Unterrichts Biologie nur selten was mit diesem politischen Teil der Wikipedia zu tun. Aber wenn jetzt ein Schüler zu mir kommt und bei mir eine Facharbeit schreibt, na klar, dann wird er darüber informiert. Und ich verlange auch dann, dass er sich vernünftig, also kritisch mit solchen Quellen wie der Wikipedia auseinandersetzt. Die anderen Kollegen wissen das nicht. Es gibt ja sogar eine eine Werbekampagne der Wikipedia selber, also der Wikimedia, dass sie neue Autoren für die Wikipedia heranziehen. Natürlich total naiv, wenn ich mir das angucke, gehen mir die Nackenhaare hoch. Das wird alles so dargestellt, wie wir es am Anfang gesagt haben. Jeder kann da mitschreiben, ist ein demokratisches Instrument. Mhm. Ja, großer Blödsinn, ja. Also um jetzt
Etikettenschwendel und Brunnenvergiftung.
Das ist natürlich Bund deutscher Mädel, um für die Nachfolgeorganisation zu casten. Das ist das, was sie da machen.
Ja, Sie können ja mal das Video reinschneiden. Es ist so ein kurzes Video, was sowieso unter der Creative Commons auf YouTube zu sehen ist. Ja. Schneiden Sie da mal ein paar Ausschnitte von rein. Es ist grotesk. Ja. Das ist wirklich Orwell und
Kafka.
Und Kafka zusammen. Ja,
ich werde deswegen nicht reinschneiden, weil ich weiß, wie Framing funktioniert. Ich triggere das nicht noch. Aber wir wissen das. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bei Ihnen, Herr Pohlmann, ist mir klar, als engagierter Journalist und auch Philosoph brennen Sie natürlich für das Thema. Bei Ihnen muss ich immer noch mehr bedanken, weil eigentlich machen Sie beruflich etwas anderes. Das ist nicht Ihr Job. Sie arbeiten die ganze Zeit wie ein investigativer Journalist, sind aber ein Zivilist, der an der Schule arbeitet. Das finde ich schon super.
Naja, also wenn ich Naturwissenschaftler bin, dann bin ich es ja nicht geworden, weil ich irgendwie kein Interesse an neuen Dingen habe. Also wenn ich etwas sehe und dieses Nachforschen, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also das ist schon verwandt. Also dieses Detektivspielen, herauszufinden, wer ist das eigentlich? Also
es ist verwandt, aber es ist nicht der Mann, der mit einem Presseausweis sagen kann, warum er das macht. Weil was Sie tun, geht ja, dass Sie aufdecken, was Sie tun. Das geht mehr als Forschung. Das ist schon Aufdecken. Hat kriminalistische Züge, was Sie hier tun. Mhm. Und das ist für jemanden, der Zivilist ist, da funktioniert die Demokratie dahingehend noch, dass wir Leute haben mit einem wachen Verstand. Das wollte ich nur damit ausdrücken.
Ja, also es ist eine gewisse Hartnäckigkeit und die in der Wikipedia haben nicht damit gerechnet, dass da so ein kleiner Kläffer jetzt bei denen die ganze Zeit am Bein hängt
und auch nicht loslässt. Sie waren sich sehr sicher. Ja, sie haben eine sehr dicke Lippe riskiert, dass wir fertig gemacht würden juristisch. Mhm. Und dann werden wir schon sehen, was wir davon haben. Und
Lassen Sie uns an dieser Stelle des Gesprächs nochmal auf Herrn Egerer, also Herrn Grünewald, zurückkommen. Der, über den es immer noch keine Fotos gibt, aber das kann man ja abstellen. Was soll denn jetzt passieren eigentlich?
Bei Egerer Grünewald ist jetzt für uns eine Sache, wir werden an weitere. Wir haben eine Reihe von Leuten, die wir, ich sag mal, mit 90%iger Sicherheit enttarnt haben, wo wir es wissen. Und dann werden wir gucken, wir werden jetzt nicht jeden an die Öffentlichkeit ziehen, aber wenn solche Fälle von vested interest sind oder es Leute sind, die eine berufliche Nähe oder eine zu große Nähe in ihren eigenen Aktivitäten, also wenn sie Wikipedia einfach als Schutzhaube benutzen, um politisch aktiv zu werden, was bei Egerer definitiv der Fall ist, dann werden wir weiter daran gehen. Ich werde aber auch, wir haben jetzt mittlerweile, weil die Linke im Bundestag begriffen hat, wer sie da bearbeitet, hat. Das muss man ja auch, die wussten das ja nicht. Ja? Die haben nur gesehen, Alexander Neu merkt, okay, bei mir ist es auch Felix und bei Dieter Dehm ist es Felix. Die waren ja sehr dankbar, als wir ihnen gesagt haben,
das ist einer von euch.
Ist einer von euch. Ja. Es ist jemand aus eurer Partei, ja? Aus eurer eigenen Partei, der euch fertig macht in Wikipedia. Das heißt, ich hoffe, dass, und da bin ich dran am Arbeiten, dass wir tatsächlich auch eine politische Aufmerksamkeit haben und diesen verfassungsrechtlichen Anteil. Das heißt, wie organisieren wir diese neue Sparte, die ist ja neu, Wikipedia, also das heißt, mit diesen ganzen Sachen im Internet, die müssen in diese verfassungsrechtlichen Schemata eingepasst werden. Die noch einmal, die sind sehr gut. Also das heißt, an dieser Stelle, das war für mich als Student begeisternd, als ich diese Regeln, habe ich gedacht, das ist ja super. Da kann man ja sozusagen voll sozusagen hinter der Verfassung stehen. Das ist nicht so, dass man ein kritisches Verhältnis dazu haben muss, sondern genau so muss das umgesetzt werden, wie es gedacht ist. Es wird nur nicht umgesetzt. Okay.
Also ich möchte gerne noch ein paar Administratoren enttarnen eigentlich, weil ich glaube, das ist das Kernproblem in der Wikipedia. Wir können an den Sichtern, an den eigentlichen Schreibern in der Wikipedia, können wir sehr schnell nachweisen, dass die Unfug treiben. Das war bei Felix jetzt nicht besonders schwer. Wir haben aber auch als an dem Gerichtsurteil in Hamburg gesehen, dass die gar nicht drin sind. Also die kennen das Thema gar nicht, sind deswegen auch relativ leicht zu beeinflussen von der Gegenseite, die sehr gute PR macht, muss man einfach mal sagen, sehr gute Propaganda.
Und Macht hat. Sie hat ja. Die Gegenseite hat ihre Outlets in den Massenmedien, in den Mainstream-Medien, wir nicht.
Die von den Richtern gelesen werden, die, weil sie auch
von
da
drin
und dann sagen, da steht's doch auch. Und
so wie jetzt, das ist immer dasselbe Prinzip, zum Beispiel diese Standard, der Mensch, der den Standard, der ruft an beim Hamburger Gericht und macht jetzt den kritischen Journalisten, sagt, wie können Sie wie können Sie dafür sorgen, dass dieser arme, sozusagen arme Wikipedia-Autor, dieses kleine süße Häschen, dieses Puschelhäschen von diesen bösen Werwölfen, Verschwörungstheoretikern attackiert wird. Mhm. Das heißt, so wird ja immer gearbeitet. Das heißt, Daniele Ganser will einen Vortrag halten und dann wird angerufen, wird gesagt, wie können Sie denn diesen Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Anti-Amerikaner, der vollkommen diskreditiert ist, ich kann Ihnen da ein paar Links schicken, ja, wie können Sie dem eine Plattform bieten?
Und wenn dann ein Haus von öffentlichen Mitteln abhängig ist, wie zum Beispiel hier
Babylon,
dann legt bei dem Chef, sieht es so ein bisschen anders aus, es ist ein Opportunist vor dem Herrn, dann legt man auf, weil man eben auch erpressbar ist.
Auch da will ich operativ, ist eine Sache, was wir unbedingt machen sollten, wenn man das betrachtet, ist ja die Struktur davon, ist Leute, die von diesen Leuten diskreditiert werden sollen, werden von einem Netzwerk, man verhindert, dass sie zum Beispiel Aufträge kriegen, ja, oder dass sie einen Vortrag halten können. Und die Seite, die auf der anderen Seite, die jetzt entscheiden soll, gebe ich diesen Raum frei für den Auftrag, steht davor, dass sie entweder Druck bekommt von dieser Gruppe oder aber als Eigenperson dagegen stehen muss. Von der anderen Seite gibt es keinen Druck. Wir müssen dazu kommen, dass es auch einen Druck von unserer Seite gibt. Das heißt, Leute, die...
Begründe, dass da ein Auftrittsverbot organisiert wird.
Ja, begründe, ich finde es noch anders. Man muss sagen, das sind Leute, die an dieser Stelle... Das darf nicht von den Meinungen abhängig sein. Das muss davon abhängig sein, wer dafür sorgt, dass eine öffentliche Diskussion nicht stattfindet, egal mit wem, ist jemand, der nicht in Zukunft mehr gewählt werden kann.
Und der in so einer Position auch nichts zu suchen hat.
Nichts zu suchen hat. Das heißt, damit erzeugen wir einen Gegendruck. Und zwar nochmal, ich möchte nicht politisch...
Es ist ein Meinungsunterdrücker.
Ein Meinungsunterdrücker. Und zwar diesen gewünschten Meinungskampf, diesen Meinungsmarkt. Also nicht in der bestimmten Richtung. Nicht zu sagen, die AfD hat hier nichts zu suchen oder die Linke hat hier nichts zu suchen, sondern wer verhindert, dass eine Diskussion stattfindet, ist jemand, der gehört, bekannt gemacht und gesagt, den nicht wieder wählen. Ja. Ja, das müssen wir von unserer Seite eigentlich organisieren, damit, wenn jemand davor steht und sagt, hier kommt eine Veranstaltung mit Daniele Ganser, und dann kann er sich aussuchen, von welcher Seite er Druck bekommt. Dann kann er sich vielleicht mal in sich reinhorchen, was er für richtig hält. Mhm. Unterstützt man sein eigenes Rückenmark, das vielleicht nicht vorhanden ist, sozusagen, weil er eine Molluske ist in Wirklichkeit. Aber dann hat man, so müssen wir immer darauf vertrauen, dass die Gruppe der Leute, und die wird immer geringer sein, die sich nicht dafür interessieren, ob sie weiter Karriere machen. Weil wir haben ja Fälle von Leuten, die wirklich auch entlassen worden sind. Ja? Auch das will ich noch mal daran erinnern. Du hast Sie haben ehrenwerterweise auch mit Bodo Schickentanz. Das ist ja genauso ein Beispiel. Das heißt, da ist ein mieser Drecksack, TP2323, jetzt mit Hackbart2323, sagt, ich habe dafür gesorgt, dass du beim ZDF rausfliegst. Und du wirst nie wissen, wer ich bin. Und geht's dir eigentlich richtig schlecht, Bodo?
Es wäre schön, wenn du dich erhängst.
Ja, quasi. Genau. Und dann sozusagen, und deine ganzen blöden Freunde und so, der ihn die ganze Zeit piesackt, der also seine Macht des Denunziantentums, das ist aus der Anonymität. So wird die Anonymität genutzt, die so ungeheuer geschützt werden muss, damit der arme Felix sozusagen nicht bedroht wird. Das ist ja die andere Seite. Das sind verschiedene Facetten einer Sache. Ja? Also es gibt ein echtes Schutzbedürfnis für Leute, aber doch nicht für einen Verbrecher oder für Leute, die sozusagen wie dieser TP23 arbeiten. Das heißt, die Existenzen zerstören und sich dahinter verstecken können, dass sie elektronisch anonym sind. Ja?
Also nochmal, dieser Felix und alle anderen, die jetzt da schreiben in der Wikipedia, die viel schreiben, Co-Pilot und wie auch immer, das sind ja
gestörte Persönlichkeiten.
Arme Charaktere, die gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Also die werden missbraucht, sogar noch in mehrfacher Hinsicht. Können wir mal in einer anderen Sendung machen, das muss ich auch nicht ausführen. Aber das Problem ist jetzt für mich, es sind eigentlich...
Ich glaube nicht, dass Felix missbraucht wird.
Ja, er macht das aus Überzeugung.
Er lässt sich nutzen, das ist, ist gut. Ne? Aber für mich, wenn ich ein bisschen drüber gucke, denke ich mir, mein Gott, er weiß gar nicht, was er da tut. Ne?
So, und die Leute, die das eigentlich eintüten, damit er so agieren kann, wie er agieren kann, sind die Administratoren. Die möchte ich eigentlich gerne enttarnen. Das Problem, was wir jetzt haben und was ich auch beim Landgericht Hamburg gesehen habe, ist, die Richter sind da nicht drin. Und wir konnten sie jetzt in dem Fall von Felix, weil das wirklich so grotesk war, konnten wir sie jetzt überzeugen, dass selbst das Landgericht Hamburg, die sonst dafür bekannt sind, dass sie sonst solche Benutzer wie Felix schützen würden,
dass die nie ein Urteil zurückziehen. Genau. Wir sind jetzt vielleicht ein Präzedenzfall, dass eine einstweilige Verfügung zurückgezogen wurde. Ja?
Dass die uns jetzt wirklich Recht gegeben haben. Das heißt, das hat sich wirklich in der mündlichen Verhandlung entschieden. Und ich sehe auch, dass zum Beispiel ein Spiegel auch in eigener Sache mal veröffentlicht hat zum Landgericht Hamburg, dass die wohl über 700 Fälle im Jahr abarbeiten. Dann überlege ich mir ganz kurz runtergerechnet, wie viel Zeit haben die eigentlich pro Fall? Unser Fall ist kein einfacher Fall. Also in dem Moment, wo da zwei Leute drauf gucken, wird das schon ehrlich knapp mit der Zeit. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass sie sich das komplett richtig angeguckt haben und auch nicht verinnerlicht haben, worum es da geht. Jetzt denke ich mir, okay, ein Administrator, das sind eigentlich die Typen, die dafür sorgen, dass bestimmte Meinungen nicht in der Wikipedia stattfinden. Denen kann ich aber nicht so viel nachweisen, was sie schreiben. Das ist eigentlich eher deren Sperrverhalten, was interessant ist. Und jetzt denke ich mir, okay, wir haben recht, das wissen wir. Also wir müssten eigentlich jeden Administrator aus der Wikipedia rausziehen können, der sich genauso benimmt, dass er nämlich solchen Leuten wie Felix und Copilot den Weg freiräumt und alle anderen Leute aus der Wikipedia rausschmeißt. Die müssten wir enttarnen dürfen, ohne Probleme, weil da auch ein öffentliches Interesse dann gegeben ist. Das ist ja die darüberliegende Ebene.
Die Struktur.
Bloß wie biege ich das den Richtern bei, zum Beispiel in Hamburg? Also ich würde mir nur wünschen, dass die sich damit mal beschäftigen, weil da habe ich jetzt wirklich meine Probleme mit, wenn ich sage, okay, ich enttarne den und wir wissen ja, wie das gelaufen ist. Wir haben ja monatelang gedacht, was ist denn das jetzt hier? Also woran liegt das, dass die uns überhaupt kein Gehör schenken? Ich vermute Zeitknappheit, ich vermute keine Ahnung von dem Stoff, obwohl es ein Gericht ist, was sich ständig mit Medien beschäftigt, aber ich glaube, das ist einfach zu neu, dieses Medium. Und dann halt nur in letzter Konsequenz, dass wir wirklich an konkreten Beispielen nachweisen konnten, der hat das und das gemacht. Wenn das jetzt von hinten durch die Brust ins Auge ist, wie bei den Administratoren, dass ich so eine indirekte Beeinflussung habe, die aber viel wichtiger ist als das konkrete Schreiben. Ich bin noch nicht ganz so sicher, wie wir das den Leuten beibringen.
Also ich denke, unsere Aufgabe ist, wir haben jetzt diese 20 Sachen gemacht, die sind zu detailliert. Also das Problem ist ja, dass man eigentlich immer anfangen muss, das von Anfang an einmal groß zu erklären, im groben Überbau, wie das funktioniert. Das ist eine Sache, die wir jetzt ein bisschen abändern werden, sodass man auch als nicht, wir haben ja mittlerweile eine Community, die sich das anguckt, denen muss ich aber nichts mehr erklären. Ja. Ich muss es eigentlich zum Beispiel allen Schülern in Deutschland erklären.
Also das, was wir auf dem Geldsektor mit Wolf of Wall Street machen, Einzelbegriffe erklären.
Exakt. Das ist zum Beispiel, das ist ja das Absurde, um da noch mal drauf hinzuweisen. Wenn man anguckt, was der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, dann erledigt KenFM den öffentlich-rechtlichen Auftrag, die der Öffentlich-Rechtliche größtenteils selber nicht mehr erledigt. Also sowas wie Wolf of Wall Street könnte man jetzt ja, es ist netter gemacht, man kann sagen, das ist Grundausbildung Sozialkunde oder Volkshochschule Wirtschaft oder sowas.
Oder für die Leute, die seit Jahren an der Börse arbeiten.
Also das heißt, oder die KenFM im Gespräch, das ist Günter Gauss im Gespräch, hat bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und von den gleichen Leuten müssen sie sich anhören, dass sie sozusagen schlechten Journalismus betreiben. Es ist grotesk, die Sachen sind verdreht, sie sind verdreht, die sind falsche Welt. Mhm. Ja, das ist ja der Grund, ich sozusagen kam ja aus diesem anderen Sektor und habe das Problem gehabt bei meinem Film, dass es gefährlich war und ich dann also von allen Seiten auch zu Hause Druck bekommen habe, weil die zu Recht sagten, du arbeitest hier mit Leuten zusammen, die, ob du unter die Räder kommst oder vor die S-Bahn geworfen wirst, vollkommen egal ist. Die würden wahrscheinlich sogar noch Beifall klatschen dazu. Ja? Und ich habe das ja erlebt und sehe das jetzt, was hier läuft. Und ich bin mit ganzer Seele, mit Leib und Seele Journalist und dann sehe ich, das, was hier läuft, ist in gewisser Weise
simulierter Journalismus.
Ist es eher, was sozusagen dort gemacht wird. Und was hier passiert, ist jetzt das, worum es eigentlich geht. Das ist sozusagen, Journalismus ist eine Sache, die von unten immer nachwachsen muss. Dieses, wenn sie groß wird und nach oben geht, ist sie schon am Verfaulen. Mhm. Das muss immer wieder neu und das verfault ist, muss weggeschnitten werden. Ja. Und das ist Struktur und Geld und Macht passt eigentlich nicht zu Journalismus. Journalismus muss klein, es müssen kleine Schnellboote sein, keine Tanker. Ja. Ja, Tanker ist nicht der richtige Schiffstyp für Journalismus, sondern das müssen kleine Boote sein, die beweglich sind. Und das muss doch auch ansonsten kapiert werden. Das muss doch auch beim Deutschen Journalistenverband oder sonst wo müssen die begreifen.
Da kapiert man gar nicht.
Ja, das ist, ja genau. Und deswegen, was ich sage, ist doch einfach nur, sozusagen, ich bin in dem Sinne konservativ, dass ich das bewahren will, was dort gedacht ist. Weil das würde, egal in welcher Gesellschaftsordnung, ist das nötig. Selbst wenn ich eine sozusagen Planwirtschaft habe, ist dieser Teil, das ist das, was der DDR gefehlt hat, die Belebung. Ja? Das heißt, dass ihre geistig beweglichen Kräfte dafür sorgen, dass sie das wegschneiden, was verfault ist.
Aber Herr Pohlmann, ich möchte mich am Ende dieses Gesprächs dafür bedanken, dass Sie das gerade gesagt haben. Bei der DDR ging dieses Konzept auch nicht auf.
Genau.
Ich glaube, dass das hier auch nicht aufgeht. Das trägt noch dazu bei, sollte man vielleicht auch allen sagen, dass die Demokratie, die wir jetzt haben, diese simulierte, dass die noch schneller in sich zusammenfällt. Ich weiß nicht, was danach kommt, ob es totalitär wird, aber das, was man damit erhalten möchte, das geht genau in die Gegenrichtung.
Ich will keinesfalls etwas Totalitäres, aber deswegen sind alle aufgerufen, die damit etwas Funktionierendes haben wollen. Mhm. Da müssen wir gucken, das muss aufgeräumt werden. Wir haben es hier mit einem Augierstall zu tun. Ja?
Herr Pohlmann, Herr Fiedler, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Eine letzte Frage, die Sie nicht beantworten müssen. Aber ist es angedacht, für das schöne Jahr 2020 einen Kalender zu erstellen, 12 Blätter, und auf einem, jedem dieser Blätter, jeden Monat ist einer dieser Kollegen, die Sie enttarnt haben, unter Mitarbeiter der Woche. Ist an so etwas gedacht, weil man braucht, glaube ich, ein bisschen auch Hohn und Spott, um nicht vollkommen durchzudrehen. Wir brauchen auch ein bisschen Spott in dieser Diskussion, auch wenn es gar nicht zu spotten ist. Ist es möglich, so ein Merchandising-Produkt aufzulegen? Ist das angedacht?
Also wir hatten über einige Sachen schon Richtung T-Shirts. Ich hatte zum Beispiel einen Entwurf bekommen für ein T-Shirt, wo ich wirklich gelacht habe. Da stand drauf, Felix Egerer Grünewald. Felix Egerer Grünewald. Das ganze T-Shirt in Reihe. Also das heißt, das ist auch ein guter Hinweis. Ich denke, wir sollten auch Satire. Ist wirklich, weil diese Sache ist trotzdem, was mich wirklich am meisten, das haben Sie gut bemerkt, was mich am meisten enttäuscht, ist, dass die Kaste der Journalisten, die dazu da ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, sagt, das kommt, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Es kommt aus der Schmuddelkinderecke, wir machen es nicht.
Ich habe neulich bei uns gelesen unter dem Beitrag, Anne will, kennen kann. Das fand ich sehr, sehr schön. eine letzte Frage trotzdem nochmal wegen des Gerichtsurteils. Ich habe durchgehört, dass Sie vorhaben, in die nächste Instanz noch zu gehen. Ist das so?
Ja. Wir werden auf jeden Fall, wir haben ja diesen einen Punkt und wir sind sicher eigentlich, oder wie sagen wir, sind sehr optimistisch, wir wollen weitergehen. Und das war auch eine der schönen Momente. Der Stefan Bartonek kam eigenständig auf die Idee, hat gesagt, was ist denn jetzt, wenn der Prozess verloren wird? Das war kurz vor dem Prozess. Und ich saß also wirklich manchmal abends da, habe gesagt, wie bezahlst du das denn? Wir sind oberhalb 10.000 Euro mit den Kosten. Ja? Und die andere Seite nimmt auch gerne die teuersten Kanzleien, die es gibt, der arme Felix. Ja. Ja? Der hat dann sozusagen zur Spende aufgerufen dafür. Und wir haben wirklich innerhalb von 2 Tagen 14.000 Euro zusammen gehabt und sind auf einem guten Polster, was wir ausschließlich juristisch nutzen werden für die Prozesse. Im Moment sind ja sozusagen immer laufende Kosten. Bis jetzt haben wir, das ist nicht richtig relevant, was wir jetzt zu zahlen haben, aber auch das wollen wir minimieren. Das heißt, wir investieren in die Gerichtsverfahren und haben dann quasi als Gewinn, dass wir nichts bezahlen müssen. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Aber im Moment sieht es aus, als wenn wir einen kompletten Durchmarsch hinlegen können. Und das würden wir auch gerne tun. Also auch juristisch sich zu wehren.
Ist eigentlich auch schade, ne? Also dass man so eine Art Kriegskasse braucht, um etwas zu machen, was deutschem Recht entspricht und überhaupt keine Probleme eigentlich darstellt, weil die Gegenseite tatsächlich sich solche Strukturen raussuchen kann. Also im positiven Sinne würde ich jetzt sagen, ein nicht ganz gut informiertes Gericht in Hamburg, die sehr strenge Maßstäbe ansetzen, mit so halb wahren Aussagen füttert und damit irgendwie eine einstweilige Verfügung durchbekommt.
Aber Sie haben zugehört. Also das musst du dem Gericht sagen. Zugehört, genau. Die haben zugehört, als wir geredet haben. Es war nicht so, dass wir abgebügelt worden, sondern man muss sozusagen fairnesshalber, dass dort, die haben schon reagiert auf entsprechende Argumente.
Das meine ich als diese Turning Point kam, da merkte man, jetzt haben sie es geschnallt, also da rappelt es jetzt bei denen. Und das war auch der Punkt, wo dann die Gegenseite, also die Anwältin, sehr nervös wurde und sehr harsch wurde.
Ja, deren Argumentationsrichtung war eben immer, wir haben uns Felix rausgenommen wegen, in Klammer auf, Antisemitismus.
Klar. Natürlich. Also jetzt, wo wir das wissen, da kann immer jemand aus der Wikipedia kommen und geht gleich nach Hamburg. Jetzt kann man sagen, okay, mach mal schön. Wir sind jetzt am längeren Hebel und jetzt wollen wir mal gucken, was hier Recht und Ordnung ist im Staat. Ne?
Herr Fiedler und Herr Pohlmann, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie extra aus Hamburg und aus Kleinmachnow hierher gekommen sind, um hier heute dieses Gespräch aufzuzeichnen. Ich denke, weil ich das auch verstehe, das kann einen sehr aggressiv machen, dass wir uns aber da vielleicht auf die Taktiken von Gandhi besinnen sollten. Wir sollten nicht diese Art von Kriegsführung machen, deswegen sollten wir auch eine Friedenskasse haben und keine Kriegskasse, denn wir haben von Gandhi können wir das lernen, mit friedlicher Beharrlichkeit. Führe den Feind auf dein Feld und besiege ihn da. Mit friedlicher Beharrlichkeit ist eine Friedenskasse, zu der wir beitragen werden. Also ich kann auch nur sagen, wenn es da mal Probleme geben sollte, wir können über unsere Community auf jeden Fall sagen, gebt da was rein, weil damit kann man dafür sorgen, dass nicht noch die letzten Reste der Demokratie abgeschafft werden, sondern dass wir uns endlich dadurch durchringen, die repräsentative Demokratie zu überwinden. Und hier haben wir es bei der Wikipedia mit einem Tool zu tun, was eben ganz klar totalitär ausgerichtet ist. Das kann nicht in unser aller Sinne sein. Vielen Dank fürs Kommen. Locker bleiben. Und ich persönlich denke über diesen Kalender nach. Und mal sehen, wer da im nächsten Jahr 2020 auf die genügend Personen zusammenbringen. Aber ich glaube schon.
Martin Luther King hat zu der Sache gesagt, dass wir auf unserer Seite mindestens so gut organisiert sein müssen, wie die Gegenseite, die den Krieg will. Das möchte ich dazufügen. Also Strukturen und nicht alles nur Einzelkämpfer, die Idealisten sind. Wir müssen das zusammen machen.
Herr Pohlmann, Herr Fiedler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Man sieht sich auf der Straße. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM am Set. Es ging um die Wikipedia. Macht euch schlau, schaut euch auch die verschiedenen Filme dazu an und auch die Programme, die dort erstellt werden. Wir verlinken darauf und erkennt, was für ein Sumpf das ist, der unsere Demokratie bedroht. Und wir alle wollen, wenn wir Kinder haben, nicht, dass die übermorgen in einem System aufwachen, was uns extrem daran erinnert, wo unsere Großeltern drin gelebt haben. Dranbleiben, aktiv werden. Ciao.